Fabian, an dieser Stelle beginnt direkt Werbung. Ich habe eine neue Lieblingsgeschmacksrichtung von Holy. Rat mal was.
Boah, habe ich überhaupt keine Ahnung. Ist das etwas von den neueren Sachen oder von dieser?
War im Probierpark drin auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob es neu oder alt ist tatsächlich. Könnte ich mir vorstellen, dass es eher alt ist, weil es einfach so simpel ist, aber
ja.
Who knows?
Ich mag ja meistens so die Basics. Also ich bin jetzt durch diese Probierpackung dran erinnert worden, dass es einfach Grapefruit und Zitrone gibt. Und das hat die flashen mich total. Also so diese simplen, kein Schnickschnack, nicht irgendwie, weiß ich nicht, Guave, Minz, Drachenfrucht, schwarze Pfeffer oder so, weißt du, so
ist auch
crazy
cool,
Mix
aber
einfach.
ist
Ja,
so,
auch geil, aber
genau.
ja,
Also,
genau, aber so simpel
ja.
Halt. Simpel ist meistens besser.
Ja, und wie du gerade Zitrone angesprochen hast, Zitrone war auch an dem Tag mit dabei. Also ich habe an dem Tag, ich habe jetzt auch so ein Lifehack, muss ich dazu sagen, ja. Ich habe an dem Tag original 3 Tütchen weggesuchtet. Also ich mache das mal chronologisch von dem Ranking her. Auf Platz 3 war einfach nur Ananas.
Sehr geil.
Gar nicht so der Ananas-Typ. Also schon, sagen wir mal so, Ananas aus der Dose und der Saft gehört mir, so viel steht mal fest,
ich
ja.
Liebe Ananas.
Ja. Ich auch, aber so als Getränk, nicht zwangsläufig, es sei denn, es ist aus der Dose halt, ja. Auf Platz 2 ist tatsächlich einfach nur simpel Zitrone, wie du es gerade gesagt hast. Das schmeckt
mega,
nämlich
mega
original wie dieses Granulatzeugs, was man früher als Kinder immer getrunken hat.
Ja, der Krümeltee.
Der Krümeltee.
Den durfte ich nie haben als Kind. Meine Mutter immer gegen so, purer Zucker, das gibt's hier nicht.
Könnte sie recht mit haben, ja.
Ja, hatte sie natürlich.
Ja, und auf Platz 1 ist Hydration Orange.
Geil, ja. Hatte
ganz,
ich heute auch noch. Ist
ganz
richtig lecker.
Simpel. Und wenn du das jetzt, und jetzt kommt mein Lifehack, ja. Du bereitest alles zu, dauert ja keine 30 Sekunden oder so, ja. Und dann stellst du es einfach für eine halbe Stunde, Stunde in den Kühlschrank.
Ja,
und
Mann, ich habe auch
dann
immer.
Trinkst du es frisch. Wow.
Ich habe auch immer Eiswürfel am Start und dann mit Eiswürfeln finde ich es noch besser. Genau, auch die Eiskaffee-Milchshake-Sorten mit Eiswürfeln ist es perfekt. Und Hydration Orange schmeckt halt wirklich wie so ein geiler O-Saft, finde ich.
Ja, wirklich mega
Ich
gut.
habe hier gerade Geschmacksrichtung schottischen Whisky in meinem Glas. Allerdings nicht von Holy, sondern tatsächlich einen guten Schotten habe ich mir heute nochmal gegönnt, weil heute nehme ich ja nochmal von zu Hause auf, nicht irgendwie von unterwegs oder von der Arbeit, da kann ich mir nochmal irgendwie ein Schlückchen gönnen. Sonst wäre es wahrscheinlich auch ein Holy geworden.
Ja, an dieser Stelle erinnere ich mich so ein bisschen an unsere älteren Folgen. So im 30er-Raum, wie du weißt, hörst du mir gerade nochmal gerade häufiger an oder zumindest immer mal wieder rein, weil wir versuchen gerade unser YouTube-Baby so ein bisschen zum Leben zu erwecken. Und ja, dadurch höre ich eben die alten Folgen und wir reden dort relativ häufig darüber, was wir trinken.
Ja, und wir trinken relativ häufig Wein. Also die ersten Folgen waren immer auch so ein Grund, eine Flasche Wein wegzumachen dabei. Zweite Folge, da haben wir, also direkt zweiter Fall, der Doppelmörder von Wessel Buren, da haben wir im Endeffekt hinterher eigentlich auch ein ganz gutes Gespräch so, finde ich, über Gesellschaft, Ballerspiele und so den Drang, grausame Morde irgendwie erklärbar machen zu wollen und dann so mit Ballerspielen und schlimmer Musik um die Ecke zu kommen. Aber man merkt schon auch, dass ich die Lampe ein bisschen anhab, weil ich halt auch eine Flasche Wein weggemacht habe während der Aufnahme. Es ist schon, es ist aber ein cooles Ding irgendwie. Das ist so Zeitgeschichte.
Also ich sag wirklich ganz,
naja,
ganz ehrlich, bei den Folgen, die ich gehört habe, heißt es meistens bei dir, oh, ich trinke einen schottischen Whisky mit irgendwas drum und dran und tralala. Und bei mir, und dann fragst du mich, was trinkst du? Ich sage Tee. Einfach Tee. Also von daher.
Ja.
So.
Ja.
Hast du jemals einen Tee getrunken bei der Aufnahme?
Nee, aber ich bin auch generell nicht so der Teetrinker. Ich habe schon
nicht
Kaffee getrunken
ich
während der
nicht.
Aufnahme.
Ja, ja, ich auch, aber ich bin auch nicht so der Teetrinker, nur während der Aufnahme manchmal.
Naja, aber gut, Daniel, weiß ich nicht, der ist halt die Stimme der Vernunft hier im Podcast. Der trinkt dann Tee, während ich schottischen Whisky genieße. Das ist halt auch, ne. Der war mal ein Lebemann, aber jetzt, wo er seit er im Schuldienst, da ist der einfach, da ist nichts mehr mit dem los, da, keine Ahnung. Da trinkt er halt nur noch Tee, ne? Das ist einfach grauenhaft. Aber ich finde es gut, weil Vorbildfunktion, ne? Für deine Schüler auch, für generell junge Menschen, die uns zuhören. Das ist einfach, ja, ihr könnt nicht sehen, er schmeißt mir gerade Küsschen durchs Zoom-Fenster zu, weil ich ihn hier so hoch lobe. Eigentlich ist es der Stinkefinger, weil er sich verarscht fühlt.
Zurück zu Holy. Falls ihr auch Hydration Orange genießen wollt und das zu einem rabattierten Preis, dann tippt bitte Folgendes ein. Fabian, sag's Ihnen.
Genau, dann folgt unserem Link oder scheißegal, über welchen Link ihr aufs Sortiment kommt. Hauptsache ist, ihr gebt Blutrausch ein, wenn ihr nach dem Code gefragt werdet. Da spart ihr 10% auf jede Bestellung, also auch auf rabattierte Bestellungen schon. Und 10% Nachlass, das ist schon eine gute Sache. Da kann man sich mal durchprobieren.
Yes. So, und sonst noch irgendwas dabei?
Nö, sonst eigentlich nichts, außer natürlich, wie gesagt, ihr wollt uns live sehen, dann könnt ihr das im November tun und mit uns aufs Boot kommen. Zum dritten Mal sind wir in Hamburg zu Gast. Ich verbasele immer das Datum, weil ich immer an den 13.11. denke, das ist unser Podcast-Geburtstag.
Ja, ist eine Woche vorher.
Aber es ist natürlich nicht, das ist der 7., ne? Ja.
Ja, jetzt muss ich gerade gucken, welcher Tag davon Samstag ist und welcher Freitag, 7. dürfte es sein, ja, der 7.
Ja, da findet ihr auf der Seite der Reederei Abicht Tickets zu der Show. Ich werde aber den Link auch nochmal hochladen. Kommt dahin, das ist immer geil. Also wir haben jetzt zweimal das Bötchen voll gemacht und es war wirklich immer gute Stimmung und es macht einfach Spaß. Die Atmosphäre ist unschlagbar. Ansonsten tut es mir leid, dass wir jetzt hier mit so einem Werbeblock eingestiegen sind, aber ja, Daniel hat einfach seiner Freude über Holy Hydration nochmal freien Lauf lassen wollen. Jetzt lassen wir unserer Freude über True Crime freien Lauf. Oh Mann, man merkt schon. Ich habe noch nichts getrunken von dem Getränk. Also nicht, dass du denkst, das wären schon Ausfallerscheinungen.
Ich kann es bezeugen, Leute. Er hat nicht einmal genippt. Was vorher geschah, weiß ich nicht.
Ja, nichts dergleichen. Außer, dass ich vielleicht heute, weiß ich nicht, es ist hier ein sehr, sehr schwüler und warmer Tag. Ich fühle mich, als ob ich in so einer Backröhre sitzen würde. Vielleicht liegt es daran, dass mein Gehirn nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber für morgen oder ab morgen ist Besserung angesagt und vor allem auch endlich mal Regen. Das würde hier sehr, sehr gut tun. Es hat vorgestern mal oder gestern mal geregnet. Das waren nur so 10 Minuten. Das war so Tropfen auf dem heißen Stein im wahrsten Sinne des Wortes. Wer hätte auch gedacht, ne? Hätte uns die Wissenschaft mal vor 40, 50, 60 Jahren vor dem Klimawandel gewarnt, dann hätte man rechtzeitig was machen können dagegen. Aber konnte man ja nicht ahnen.
Konnte man nicht
auf einmal jetzt haben wir den Salat.
Nein,
jetzt.
Das war überhaupt nicht vorhersehbar. Überhaupt nicht.
Nee.
Es gab keinerlei Anzeichen.
Und das gewusst hätte, dann hätte man, weiß ich nicht, E-Autos, so Solarenergie ausbauen können. Aber es gab keine Anzeichen, es kam jetzt einfach so aus heiterem Himmel. Scheiße.
Es ist wie mit der Rente, ne? Also wenn wir das vor 30 Jahren oder sowas schon gewusst hätten, oder Fabian, zu unserer Schulzeit, hätte man uns das damals schon gesagt, ne? Dann
ja, genau. Genau wie mit dem Sanierungsbedarf bei deutschen Autobahnen. Hätten da Fachleute schon seit den 60er Jahren gesagt, geht so nicht. Ne? Aber nein, ist egal. Wir wollen hier nicht wieder ins Politische abschweifen, auch wenn gerade unheimlich viel in der Richtung zu abschweifen wäre.
Ich habe was
wir
Gutes
sprechen
auf.
Hier.
Von was Gutem habe ich noch was loszuwerden, ganz kurz. Und zwar war ich gestern im Stadion, Dortmund gegen AS Rom. Cool. Und nice. Das ist doch direkt mal ein Anruf, uns zu schreiben bei Insta. Falls irgendjemand von euch mit dabei gewesen sein sollte, fände ich das total cool. Ich meine, es waren so roundabout 70.000 Leute, glaube ich, im Stadion. Vielleicht war jemand dabei. Schreibt doch mal.
Ja, Verbindung, was ist da die Verbindung zwischen AS Rom und den Sportfreunden Siegen?
Ich habe beide schon live gesehen.
Es gab mal einen Spieler, der tatsächlich quasi vom AS Rom zu den Sportfreunden Siegen gewechselt ist. Das war schon sehr, sehr lange her.
Die Reihenfolge wäre andersrum wahrscheinlich glücklicher gewesen, so rein finanziell
ja,
gesehen.
Ja, ich glaube auch, dass das für ihn cooler gewesen wäre. Nesat Gülinoğlu, glaube ich, Deutsch-Türke, bei Bochum gespielt und da als großes Talent gehandelt, dann zu Rom, da ganz offensichtlich nicht so durchgesetzt und dann Sportfreunde Siegen. Also jetzt nicht unbedingt der ganz logische Karriere-Schritt. Ja,
aber ist er denn nach Dortmund nach Sportfreunde gewechselt, als sie in der zweiten Liga waren? Oder?
Nee, der dritte.
Okay.
Zweite Liga hatte Siegen eigentlich einen ganz guten Kader, aber wir wollen jetzt nicht über.
Nee, aber ich meine, nur zu dem Zeitpunkt hätte es ja dann auch Sinn ergeben, so, weißt du?
Ja,
also mit der Perspektive vielleicht in der Bundesliga zu spielen, so, keine Ahnung.
Ja, ach, das war ein cooles Jahr, dieses eine Jahr Sportfreunde Siegen in der zweiten Liga und vor allem im Leimbach-Stadion gegen die ganzen Aufstiegsfavoriten, Alemannia Aachen, 1860 München, Bochum, alle 3-0 bzw. 3-1 weggefegt zu Hause. Das war cool, das hat Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Davon werden wir noch in 40 Jahren berichten. Ganz ähnlich wie Al Bundy. 4 Touchdowns in einem Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch, das Spiel gegen Bochum, da hatte ich einen gemeinsamen Freund dabei, der die Tore und die Dribblings von einem der Siegener Stürmer sehr ausschweifend und mit sehr vielen sexueller Metaphorik beschrieben hat, quasi, dass so eine Mutter, die vor uns stand, immer ganz laut gelacht hat, um ihn zu übertönen und ihren Kindern dabei die Ohren zugehalten hat, weil die nicht wollte, dass die hören. Und ich immer so, Digga, hör jetzt mal auf, und er war aber so voll im Element. Na gut.
Okay, gut.
Egal.
Situationskomik.
Ja. Aber raus aus der Situationskomik, raus aus dem unterklassigen Fußball der Sportfreunde Siegen, rein ins True Crime, in einen Fall, der ganz und gar nicht komisch ist, sondern ja, eher grotesk und brutal. Es gibt ja so diese verschiedenen Kategorien von True Crime. Es gibt so diese Fälle, wo aus Liebe dann irgendwann Hass wird, wo man dann das hat, was man früher Beziehungstat nannte oder Familienauslöschungen oder heute Femizid oder was auch immer. Man hat Fälle, in denen Begehren sehr, sehr einseitiger Natur ist und jemand dann irgendwie zum Stalker wird oder zum Mörder und dann jemanden tötet, den er nicht haben kann im normalen Leben. Wir haben Fälle, in denen Serientäter irgendwelchen Trieben nachkommen, um ihre schlimme Kindheit zu verarbeiten und, weiß ich nicht, versuchen, der Polizei ein Schnippchen zu schlagen. Und wir haben eben auch diese Fälle, wo, ja, vermeintlich harmlose Raubsituationen einfach derart eskalieren und eine unglaubliche Brutalität erzeugt wird, dass wir dann einfach nur Kopfschütteln daneben sitzen und uns fragen, wie zum Teufel Menschen zu sowas in der Lage sein können. Und da sind wir heute. Das ist ein Fall, der sich ganz tief ins amerikanische Bewusstsein eingegraben hat und der ja da immer wieder heiß diskutiert wird. Und einer der Fälle, der tatsächlich auch, da kommen wir jetzt zurück zu Wessel Buren am Anfang, einer der Fälle, der als erster so die Frage aufgeworfen hat, sollten Medien vielleicht zensiert werden, verführen Medien vielleicht zu bestimmten Taten?
Ich steige jetzt gar nicht auf so eine mögliche Diskussion ein. Erzähl doch mal, was hier passiert ist.
Ja, das ist auch eine Diskussion, die haben wir schon oft geführt und meinen Standpunkt dazu kennst du. Ich bin da, wie gesagt, der Meinung, dass da jeder Mensch mit einer gewissen Medienkompetenz und Eigenverantwortung rangehen sollte und es nicht die Medien sind, die irgendwie Menschen böse machen, sondern ja, wir da vielleicht bei gesellschaftlichen Ungleichheiten anfangen sollten. Natürlich gibt es Leute, die, weiß ich nicht, großes Gewaltpotenzial in sich tragen und sich dann vielleicht von Medien inspirieren lassen, aber ich denke, Medien sind auf jeden Fall nicht der alleinige Auslöser für solche Dinge.
Ich sehe es genauso. Ich wollte eigentlich nicht mit debattieren, aber trotzdem einen Satz dazu vielleicht.
Entschuldige bitte.
Nee, alles gut. Also ich sehe es auch so wirklich nicht, also dass Medien nicht der alleinige Auslöser sind oder auch nicht irgendwie so der Hauptauslöser, jedoch bebildern sie etwas. Sie schaffen quasi Bilder, so kann man es sagen. Und die gäbe es ohne Medien nicht in der Gegenwart der Menschen.
Das stimmt. Man kann vielleicht so ein bisschen dahingehend diskutieren, dass diese Bilder, die geschaffen werden durch die Medien, diesen Trieb, den manche Menschen in sich haben, einfach plastischer werden lassen, weil sie halt jetzt dann, wie gesagt, das Bild dazu im Kopf haben und vielleicht auch ein bisschen abstumpfen lassen, weil man jetzt eben schon das auch gesehen hat. Ne? Ja. Und genau. Das ist eine Diskussion, die man vielleicht führen kann. Die finde ich sehr interessant, auch diesen Gedanken.
Ja, und gleichwohl könnte es natürlich auch eine Inspirationsquelle sein und den Wunsch erwecken, etwas nachahmen zu wollen, etwas selbst zu sehen. So ähnlich wie wir beide auf dem Fußballplatz rennen wollen, um ein Fahrrückzieher-Tor zu machen. Das scheitert kläglich und wir haben hinterher einen Bandscheibenvorfall. Aber so ähnlich, ne, von der Idee her.
Nein, aber das stimmt. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Früher, wenn man dann im Fußball, im Fernsehen beim Fußball gucken, irgendwelche Spieler gesehen hat, die was Außergewöhnliches mit dem Ball gemacht haben, dann sind wir direkt raus auf die Wiese gerannt und haben versucht, genau das nachzumachen. Ne?
Genau.
Und so, das ist natürlich eine sehr, sehr unschuldige Art, wie man medial beeinflusst wird und dann vielleicht irgendwas nachahmt. Aber du hast schon recht, das könnte natürlich auch in andere Richtungen gehen. Es gibt eine junge Frau aus Bayern, irgendwie Sarah M., die steht auch noch auf meiner Liste, die tatsächlich auch sich quasi eingetragen hat in die Liste deutscher Mörderinnen, weil sie ja etwas nachahmen wollte, nämlich amerikanische Serientäter, speziell den Nightstalker Richard Ramirez, den hat sie als großes Vorbild empfunden und dann auch einen sehr grausamen Mord begangen, was natürlich natürlich auch dafür spricht, oder beziehungsweise wirst du dir jetzt denken können, dass die auch keine ganz gesunde Psyche hatte offensichtlich, ne? Aber das spielt dann natürlich eins ins andere, das ist ganz klar.
Ja, klar.
Wie es um die Psyche der heutigen Täter bestellt war, kann ich nicht sagen, außer dass einer der Polizisten, die am Fall gearbeitet haben, speziell über einen der beiden später sagt, das ist der furchterregendste Mensch, den er jemals kennengelernt hat. Also wahrscheinlich auch jemand, mit dem nicht so gut Kirschen essen ist.
Okay.
Wir sind in Ogden in Utah am 22. April 1974. Da ist ein kleines Einkaufszentrum. Da schließen die Läden schon so langsam. Also es gibt verschiedene Läden, die so verschiedenste Sachen anbieten, Klamottenläden. Es gibt einen Laden, der so Anglerbedarf hat, und die sind alle schon dabei zu schließen. So 5 Uhr ist da. Es ist 5:30 Uhr nachmittags. Da sind der 20-jährige Stanley Walker und die 19-jährige Ashley Ansley, die sind noch in einem Hi-Fi-Store am Arbeiten. Also noch so ein richtig schöner, Michelle Ansley, nicht Ashley, Entschuldigung, so ein richtig schöner Laden, wo man halt einfach ja Hi-Fi-Zubehör kaufen kann. Also Platten, Spieler, Boxen, Dinge. Gibt es heute so in der Form wahrscheinlich gar nicht mehr. Damals natürlich noch heißer Scheiß. Dieser Laden ist so auf 2 Stockwerken. Im oberen Bereich ist so diese Auslegeware, im unteren im Keller, da werden dann Boxen gebaut. Also die bauen auch ihre Boxen in-house-Sachen. Das ist so ein ja typischer Shop mit einer großen Fensterfläche und dann einfach dem Ladenlokal dahinter. Die beiden jungen Leute, die schmeißen den Shop an diesem Tag. Der Chef, der hat da so ein paar junge Erwachsene, die für ihn den Laden halt machen, wenn er gerade keine Zeit hat. Und die sind gerade damit beschäftigt, den Laden so klar Schiff zu machen, und der Feierabend steht vor der Tür. Also sie machen quasi gerade zu, fegen durch, packen so, machen die Abrechnung zusammen und so weiter und so weiter. Sind quasi gerade dabei, alles zuzumachen, als 2 Männer den Laden betreten. 2 Afroamerikaner, ein größerer Mann, ein kleinerer Mann. Die Angestellten erkennen die beiden. Die waren vor 2 Tagen schon mal vor. Sind so, ja, durch die Gänge gegangen, haben sich so ein paar von den ausgestellten Sachen angeguckt, haben auch so ein bisschen bei den Platten geguckt, haben aber nichts gekauft. Und die Angestellten erinnern sich an die, weil die auch nicht unbedingt super freundlich waren. Jetzt sind sie halt wieder zurück, gerade kurz vor Ladenschluss. Diesmal allerdings bewaffnet mit Handfeuerwaffen, ganz offensichtlich nicht mit dem Ziel, irgendwas zu kaufen, sondern mit dem Ziel, den Laden zu überfallen. Und das unmaskiert, was natürlich entweder für große Dummheit spricht oder einfach dafür, dass von vornherein geplant ist, dass da keine Zeugen übrig gelassen werden. Ne?
Ja, vermute ich.
Die beiden jungen Leute sind natürlich super überrascht und auch verängstigt. Da stehen auf einmal 2 Männer, die auch aggressive Körpersprache, auch verbal aggressiv sind. Die haben Waffen und die zwingen jetzt die beiden Teens da runter in den Keller zu gehen und fesseln die mit so Kabelbindern. Hände auf den Rücken und legen die quasi so auf dem Kellerboden ab.
Ich frage mich, ob ich den Fall schon kenne. So, möglicherweise habe ich den schon mal gehört in einem anderen Podcast. Also dann gibt's ja, es gibt ja nur eine Handvoll an Podcasts, die ich höre, also von daher.
Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen, es ist kein so bekannter Fall,
Ja.
aber es kann natürlich sein, dass du den schon mal gehört hast.
Oder das Szenario war ähnlich, ich weiß jetzt auch nicht mehr.
Während die beiden da gefesselt im Keller liegen, durchsuchen die beiden Männer natürlich den Laden nach so besonderen High-End-Produkten, richtig guten Boxen, guten, weiß ich nicht, Stereoanlagen, Equalizern, was weiß ich, was es da alles gibt, und packen alles zusammen, was es da zu finden gibt. Die beiden liegen, wie gesagt, gefesselt im Keller und hören halt einfach zu, wie der Laden ausgeräumt wird. Die hören auch zu, dass da noch ein dritter Mann offensichtlich dazukommt, beim Ausräumen hilft, und das scheint irgendwie der Fahrer zu sein. Also man kann so aus dem Gesprochenen schließen, da steht irgendwo noch ein Lieferwagen hinter dem Laden. Da ist noch ein dritter Mann, der den fährt, und die räumen jetzt quasi Sachen hin und her.
So, und anhand dieses Hinweises würde ich ja jetzt denken, dass sie überlebt haben am Ende. Denn sonst könnte man das nicht wissen, hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass sie überlebt haben. Und damit einhergeht die Frage, ob sie denn auch Namen gehört haben. Also ob die drei Täter sich irgendwie angesprochen haben.
Das glaube ich nicht, das weiß ich nicht, aber ja, wie gesagt, es wird Überlebende geben. Aber das ist auch nicht unbedingt wie soll ich sagen, das ist nicht der Tatsache geschuldet, dass die Täter es nicht intensiv versucht hätten, sag ich mal, ne? Also,
Okay.
wir hatten ja schon so Fälle, da haben wir mit Lorna drüber gesprochen, über diesen Tramper-Fall, wo eine junge Anhalterin mitgenommen wurde und der Mann, der sie mitgenommen hat, ihr quasi beide Arme abgehackt und sie in eine Schlucht geschmissen hat, und sie hat es
Ja, so
überlebt,
schlimm, ja. Ganz, ganz
durch
schlimm.
durch schieren Lebenswillen. Ja. Dann hatten wir die Folge Horror, wo zwei Freundespaare von Räubern quasi überfallen und nahezu niedergemetzelt werden und eine Frau überlebt einen Kopfschuss, weil sie eine Haarspange trägt und diese kleinkalibrige Kugel von dieser Haarspange abgelenkt wird, also auch mit mirakulös wie ein Wunder quasi überlebt, ne? Und in diesem Fall wird es auch so sein, die Täter geben sich sehr, sehr viel Mühe, aber es wird dennoch Überlebende geben, ja.
Okay, plural.
Während das da oben vonstatten geht und ausgeräumt wird, kommt ein 16-jähriger Junge namens Courtney Nesbitt hinzu, dessen Auto steht quasi auf dem Parkplatz hinter dem Hi-Fi-Laden. Courtney Nesbitt hat an diesem Tag einen richtig guten Tag. Der hat seine erste Flugstunde gemacht, der macht einen Flugschein. Cool. Der ist das erste Mal alleine geflogen und sein erster Solo-Flug und der ist wahrscheinlich einfach voller Adrenalin und Glücksgefühlen. Und so hat er sich überlegt, bevor er zu seinem Auto geht, was da hinter dem Hi-Fi-Laden geht, guckt er kurz im Laden vorbei, denn er kennt die Leute, die da arbeiten, will kurz dann noch irgendwie so ein bisschen mit denen reden. Ja. Und ja, läuft dann quasi ins Netz der Spinne oder in die Falle, denn er rennt da quasi in diesen Laden rein, quasi mitten in ein Ausraubeszenario. Er sieht da quasi Leute, die alles wegräumen und ihm ist natürlich sofort klar, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. Er kriegt direkt eine Waffe vors Gesicht gehalten und auch er findet sich kurz darauf mit Kabelbindern gefesselt auf dem Boden, auf dem Kellerboden des Ladens wieder.
Oh Mann, der Arme. Ganz, ganz schlechtes Timing.
Ja, super tragisches Timing, ne? Also dann natürlich auch wieder so eine Sache, wo ja einfach so richtig ein schöner Tag und einfach ein cooles Erlebnis ganz, ganz nah aneinander liegt mit einfach dem schlimmstmöglichen Szenario, was man sich so vorstellen kann. Ne?
Ja, und was für ein schlimmer Zufall das auch ist. Weißt du? Also der wird ja wahrscheinlich häufiger da mal vorbeigucken und kurz vor Feierabend ist ja meistens so eine ausgelassene Stimmung. Ne? Man ist froh, dass es jetzt gleich irgendwie nach Hause geht. Man schnackt so ein bisschen lockerer und so. Kenne ich alles. Ja. Du weißt ja, ich habe auch eine Zeit lang im Einzelhandel gearbeitet und die letzten Minuten sind meistens so die zähesten und gleichzeitig schönsten. Und ja, wenn dann sowas passiert, das ist natürlich einfach nur schrecklich.
Ja, definitiv, ja. Die drei Teenager liegen da jetzt quasi, beziehungsweise junge Erwachsenen liegen da jetzt also gefesselt auf dem Kellerboden, während der Laden oben weiter leergeräumt wird. Und das dauert einige Zeit, denn die Leute, ja, die lassen sich Zeit, die suchen so ein bisschen, was sind jetzt die hochwertigen Sachen, finden wir vielleicht noch Geld? Also die geben sich jetzt nicht unbedingt Mühe, super schnell zu sein, ne? Mhm. Und so sind sie auch um 19:30 Uhr abends immer noch beschäftigt. Mittlerweile sind alle Läden rundherum schon längst verwaist und verlassen. Auch der Parkplatz ist komplett leer. Da trifft Orin Walker am Hi-Fi-Laden ein. Orin ist der Vater des jungen Mannes, der dort arbeitet, Stanley Walker. Und der 43-Jährige hat sich Sorgen gemacht. Normalerweise ist sein Sohn eigentlich schon so 6:30 zu Hause und jetzt ist es mittlerweile deutlich nach 7 gewesen und der ist immer noch nicht angekommen und Orin will einfach mal nach dem Rechten sehen.
Ja, also das finde ich jetzt übrigens spannend, dass die anderen Läden zugemacht haben, ohne etwas mitzubekommen. Denn, weißt du, wenn sie die Fensterläden schließen und oder diese Rollläden runterlassen, diese Metallvorhänge, weißt du, dann wirft man ja doch nochmal links und rechts einen Blick rein. Also ich stelle es mir natürlich jetzt wie als Einkaufsstraße vor und irgendwie Geschäft an Geschäft und irgendwie man kennt sich als Nachbarn, so ungefähr. Und wenn man dann schließt und sieht, dass dort irgendwelche Typen rumspringen, die irgendwie alles leerräumen oder durchwühlen, dann fällt das einfach auf.
Die meisten Läden waren wohl schon um 5 Uhr zu, also eine halbe Stunde vor dem Überfall. Es gab so vereinzelte, die dann bis 7 Uhr gemacht haben oder 6:30, 7. Aber die waren nicht direkt an den Laden angrenzend. Also das ist so ein größerer Komplex gewesen. Und das war so, dass die da wirklich keine Einsicht hatten.
Ah, okay.
Als Orin Walker also um 19:30 an dem Laden ankommt, da fällt ihm direkt auf, dass irgendwas nicht stimmt, denn eigentlich sollte der schon seit 6 Uhr geschlossen sein, aber die Fronttür steht noch offen. Er geht einfach rein, denkt, vielleicht gab es einen Unfall oder so und auch er wird einfach konfrontiert mit den Leuten, die gerade den Laden leer räumen und auch er wird direkt mit einer Pistole bedroht, fragt, was zum Teufel hier vorgeht, wo sein Sohn ist und als Antwort wird auch er quasi runter in den Keller geschubst und sieht dann da in diesem spärlich beleuchteten Raum eben die jungen Leute auf dem Boden liegen, gefesselt und identifiziert eben auch seinen Sohn. Ihm ist erstmal wie soll ich sagen, erst erleichtert, weil er sieht, okay, die sind gefesselt, aber die sind erstmal alle unverletzt. So, da scheint erstmal nichts Schlimmes passiert zu sein. Also Raubszenario ist klar. Die sind gefesselt im Keller, aber es ist erstmal nicht so, dass da offensichtlich irgendwelche Gewalt stattgefunden hat.
Ja.
Auch er wird gefesselt. Auch ihn legt man dahin. Er versucht zu verhandeln mit den Leuten. Er sagt ihnen, die sollen doch einfach nehmen, was immer sie wollen. Man kann sie eh nicht identifizieren. Man hat sowieso vor Schreck gar nichts gesehen. Die sollen es nicht noch schlimmer machen, indem sie irgendwen schädigen. Und wenn sie eine Geisel brauchen, dann sollen sie doch bitte einfach ihn nehmen und sollen die jungen Leute gehen lassen. So.
Ja, finde ich aber sehr stark von ihm. Der wird natürlich auch als Vater, aber auch irgendwie als Erwachsener vielleicht das Gefühl für sich gehabt haben, irgendwie etwas zu machen oder etwas machen zu müssen. Irgendwie mit weiß ich nicht, Weisheit oder sowas, mit Mut oder Vernunft sozusagen etwas zu in eine gewisse Richtung zu lenken.
Ja.
Was sich die jungen Leute vielleicht nicht getraut haben.
Ja, ich denke, er hatte einfach das Gefühl, so, dass das jetzt einfach ein Zeitpunkt ist, wo er die Fassung behalten und stark sein muss, weil genau. Er eben weiß, okay, es ist mein Sohn, um den habe ich Angst. Und das sind aber auch noch andere junge Menschen, die sich nicht wehren können. Ich muss irgendwie versuchen, das für die zu regeln. Ne?
Ja, genau so. Genau.
Und das ist einfach, das ist ja Mut und das ist einfach Überlegtheit in dieser Situation. Und also im Fall dann besprochen haben, wirst du mir zustimmen, Orin Walker ist ein absolut harter Hund und ein, wie soll ich sagen, ein Mensch, vor dem einem wirklich Respekt, der wirklich Respekt einem abringt, so was der da übersteht an diesem Tag.
Ja. Oh ja, ich bin gespannt, was passiert. Ich wollte nämlich ganz kurz noch hinzufügen, dass das diese Aktion, die jetzt wirklich aktiv anzusprechen, die Täter, ja auch bedeutet, dass er zum einen, wenn er sowas sagt wie, ich habe euch gar nicht gesehen, es ging so schnell, wir hatten Angst, und dann in diesem Moment darf er ja den Blickkontakt gar nicht halten, sondern muss ja irgendwie weggucken, auf den Boden gucken oder so, ne? Eben um das einfach auch zu bekräftigen, was er gerade behauptet. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Spiel mit dem Feuer. Ja, also,
ja.
Ne, wenn du wirklich aktiv auf sie zugehst und einen Vorschlag unterbreitest, also du weißt ja am Ende nicht, ob ihnen vielleicht nichts passiert wäre. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie die Geschichte weitergeht, aber möglicherweise könnte das auch ein Trigger für sie gewesen sein.
Es wäre was passiert. Also das kann man definitiv sagen, ja. Also er hat da nichts provoziert.
Okay.
Er wird jetzt auch gefesselt und zu den jungen Leuten gelegt und hört dann, wie die beiden Räuber sich aussprechen und der eine sagt, du weißt ganz genau, wir müssen das jetzt durchziehen, und Orin versteht das also, oder alle der Geiseln verstehen das quasi als Mordaufruf, ne? Also die sind ja auch nicht dumm, die wissen, okay, die beiden Leute sind da unmaskiert reingekommen, die haben den Laden unmaskiert überfallen, die werden geplant haben, keine Zeugen zu hinterlassen, und wenn die jetzt davon sprechen, wir müssen das jetzt durchziehen, dann ist damit höchstwahrscheinlich gemeint, keine Zeugen zu hinterlassen.
Ja, genau.
Stanley Walker, Orins Sohn, der ist total apathisch, der ist in so einem Schockzustand. Michelle Ansley, also die Ansley, die mit ihm da arbeitet, die versucht jetzt mit den Tätern irgendwie so Kontakt aufzunehmen. Sie weint und sie sagt, dass sie doch erst 19 ist und damit viel zu jung, um zu sterben, und versucht da irgendwie an deren Empathie zu appellieren. Und die beratschlagen sich jetzt kurz. Und einer von beiden holt dann so eine braune Papiertüte aus der Tasche, also wie das in Amerika so üblich ist, wo oft Alkoholflaschen einfach drin sind.
Ja.
Und so Plastikbecher, die, wie man in Amerika auch oft bekommt, um dann irgendwie Alkohol zu trinken, und die schütten da eine Flüssigkeit rein. Orin Walker sieht, dass es so eine zähflüssige Flüssigkeit ist, und er weiß nicht genau, was es ist. Und die beiden Räuber reden jetzt beruhigend auf die Geiseln ein und sagen, das ist eine Mixtur aus Wodka und irgendwelchen deutschen Schlaftabletten. Und die sind ultra hart, und wenn die das trinken, dann sind die ausgenockt und dann vergessen die, kriegen die einen Blackout, und dann ist quasi so Blackout-mäßig der Abend gelöscht, und dann können die nicht mehr aussagen. So. Also die beruhigen die jetzt und sagen, trink das hier mal, das ist dann habt ihr einfach einen Blackout, dann schlaft ihr, dann wacht ihr irgendwann wieder auf, und dann seid ihr nicht mehr in der Lage, irgendwas zu erzählen.
Verstehe. Tja, also ich glaube, bei den deutschen Schlaftabletten bleiben wir alle jetzt gerade so ein bisschen, ach witzig, deutsche Schlaftabletten, das könnte ja auch eine Metapher sein für gewisse, naja, egal, Vorgänge. bürokratischer Natur. Das ist, denke ich, nicht gemeint, sondern hier könnte entweder so dieses German Luger, weißt du, so dieser, der, das böse Nazi, das Nazi-Böse sozusagen ins Spiel kommen. Das war mein erster Impuls, ne? So lange ist ja die Zeit da noch nicht her. Und aber hier, glaube ich, ist es eher so Made in Germany. Es ist ja schon doch seltsam, dass er dann, also wirklich als Gütesiegel, ja, verstanden, ist ja doch relativ seltsam, dass er sagt, das sind deutsche Schlaftabletten. Das sind nicht irgendwelche, es sind deutsche Schlaftabletten.
Ja, die beiden Täter, das wird sich später herausstellen, waren bei der Armee in Deutschland stationiert. Und deswegen vielleicht dieser Bezug. Und das wäre natürlich jetzt für Ermittlungsbehörden schon so ein bisschen so ein Giveaway auch so. Warum sind das ausgerechnet deutsche Schlaftabletten? Haben die vielleicht irgendeinen Bezug zu Deutschland? Hm. Aber die Täter sind eh auch nicht die allerhellsten Kerzen. Dazu werden wir auch noch kommen. Also die versuchen jetzt die Leute zu beruhigen und sagen denen so, ey, es ist nichts Schlimmes, trinkt das, ihr seid ein paar Stunden ausgenockt, in der Zeit können wir flüchten und alles ist cool.
Aber warum, und würde ich mich dann fragen, reichen dann nicht irgendwelche Schlaftabletten? Also warum
ja,
ist das so eine
weil Alkohol das ja einfach die Wirkung potenziert.
Ja, gut. Jetzt kann das natürlich alles mögliche sein. Irgendwie eine fiese Mixtur aus Benzin und Reinigungsmitteln oder sowas, was weiß ich.
Ja, sie halten jetzt Orin Walker diese Becher hin. Aber er weigert sich zu trinken. Sie versuchen ihm das so in den Mund einzuführen, aber er lässt seinen Mund, er presst ihn so richtig zusammen. Und einer von den Tätern ist schon total genervt und sagt so, ey Alter, du weißt schon, ich ziele mit einer Knarre auf deinen Kopf. Aber er weigert sich, irgendwas zu trinken. Also er ist nicht bereit, das zu probieren und lässt es halt einfach drauf ankommen. Das bringt die jetzt erstmal aus der Fassung. Die beratschlagen sich jetzt wieder und haben offensichtlich nicht damit gerechnet, dass da irgendwer wirklich so frech ist und dann diesem Befehl, was zu trinken, da unter Vorgehalt der Waffengewalt einfach nicht nachkommt, ne? Und wissen halt gar nicht so richtig, was sie machen sollen. Und so lassen sie ihn dann quasi aufstehen oder wollen so auf den Boden knien und wollen es wahrscheinlich nochmal versuchen, ihm das einzuführen. Da hören sie, dass oben die Ladentür schon wieder klingelt. Da betritt also wieder jemand den Shop.
Krass.
Weil die natürlich auch immer noch nicht auf die Idee gekommen sind, einfach mal die scheiß Tür zuzumachen, was natürlich auch dafür spricht, dass das totale Vollidioten sind, ne?
Das ist alles, das klingt für mich wie so ein Quentin Tarantino-Streifen jetzt gerade. Also ja. Es hat ja leichte Slapstick-Elemente, wenn das nicht alles so tragisch wäre.
Ja. Ja, das Ding ist, ja, die sind wahrscheinlich nicht die hellsten. Das Schlimme ist aber auch, die sind einfach vollkommen skrupellos. Denen ist auch einfach egal, ob da jemand reinkommt und da in sein Verderben läuft, weil denen sowieso egal ist, wen sie umbringen. Also die haben geplant, wir lassen keine Zeugen leben. Ist egal, wenn jemand reinläuft, hat die Person halt Pech gehabt. Und deswegen müssen wir die Tür auch nicht zumachen. Jetzt machen sie sie aber zu. Es ist mittlerweile die fünfte Person reingekommen. Es ist Carol Nesbitt. Die Mutter von Courtney, dem jungen Mann, der von seinem ersten Soloflug zurückgekommen ist und dann da in die Falle gegangen ist. Auch sie hat sich gewundert, wo ihr Sohn bleibt. Ihr Mann Byron hat ihr dann gesagt, ja, keine Ahnung, lass den Jungen doch, der braucht seine Freiheit, der ist heute das erste Mal geflogen, der wird wahrscheinlich bei Freunden sein. Und sie will aber unbedingt nach ihm suchen, sie ist ein bisschen so eine ängstliche Person. Und sie weiß, dass er den Wagen immer bei diesem Hi-Fi-Shop parkt und sie weiß, dass er da auch die Leute kennt, die da arbeiten. Und so ist das für sie halt so die erste Spur, wo sie anfangen möchte zu gucken.
Ja, für mich klingt das eher so nach mütterlicher Intuition, weißt du. Also
ja, ich glaube,
sie hatte einfach so ein Gefühl, so ein flaues Gefühl im Magen und hatte damit natürlich auch recht.
Ja. Ihr blüht dasselbe Schicksal wie allen anderen. Sie marschiert in den Laden, wird direkt mit einer Waffe bedroht und auch sie wird in den Keller gebracht. Muss sich auf den Boden auf Händen und Füßen gefesselt. Und wie gesagt, jetzt schließen die Täter dann auch oben die Tür ab. Also jetzt ist die Besetzung quasi perfekt dieses grausamen Kammerspiels. Es wird jetzt niemand mehr in diese Falle hineintapsen. Also diese fünf Leute sind jetzt gefangen, aber zumindest ist jetzt gewährleistet, dass da niemand anderes mehr irgendwie in die Falle tappt.
Ja, jetzt hast du ja eben schon gespoilert, unbewusst vermutlich, dass die beiden sich das vorgenommen haben, niemanden überleben zu lassen. Und gleichzeitig wollen sie den anderen, also jetzt wahrscheinlich auch Karen, diesen Trunk verabreichen. Ist das denn jetzt tatsächlich der Versuch, die, weiß ich nicht, zu narkotisieren? Oder ist das eher so eine Sache, so ein Gift? So ein Teil der Folter? Also für mich genau sind wir an so einer Schnittstelle, an so einer Stelle, wo man sich fragen muss, wie sieht's aus, in welche Richtung geht das Ganze? Wird jetzt einfach nur kaltblütig ermordet und wollen sie sozusagen das Grauen für die Opfer schmal halten, indem sie halt irgendwie, keine Ahnung, sedieren? Oder ist es halt so, dass sie wirklich sagen, okay, Teil der Folter ist auch das Vergiften?
Ja, das ist jetzt natürlich für die 5 Geiseln im Keller auch gar nicht ersichtlich, ne? Worauf läuft das hinaus? Man muss jetzt dem Wort dieser Menschen glauben, die jetzt da sagen, okay, das ist einfach hier nur ein Schlafmittel und ihr seid einfach nur ausgenockt und wir flüchten dann in der Zeit. Und so sagt jetzt einer der beiden Täter, dass Carol, also die Mutter von Courtney, das neueste Mitglied der Cocktailparty ist und als neuester Gast auf der Cocktailparty gebührt ihr jetzt die Ehre, zuerst das Partygetränk zu trinken, also den mitgebrachten deutschen Wodka-Cocktail. Auch ihr wird erzählt, pass auf, das ist nichts Schlimmes, das sind deutsche Schlaftabletten, das ist Wodka, das knockt dich einfach ein bisschen aus. Trink mal. Ob sie das jetzt glaubt oder nicht, kann ich nicht sagen. Sie hat auf jeden Fall keine große Chance oder keine große Wahl, denn ihr wird eine Pistole an den Kopf gehalten und sie trinkt einen großen Schluck von diesem Plastikbecher aus, von diesem Getränk und schluckt es auch, aber es ist relativ schnell offensichtlich, dass es kein Cocktail ist, den sie da bekommt, kein Wodka-Cocktail. In der Flasche befindet sich Drano. Drano ist ein sehr aggressives Abflussfreimachmittel, also sowas, was so, ja, wenn du deinen Abfluss verstopft hast, was du reinschüttest, was da wirklich alles wegätzt, was da ist, Haare, was sich was löst quasi alles auf, also sehr, sehr aggressiv,
Gift, ja, so richtig
säureartig und das Zeug, ja, und das Zeug beginnt jetzt sofort in ihrer Kehle zu brennen und auch schon Verbrennungen im Mund- und Rachenraum anzurichten. Und eben auch in ihrem Magen, also das muss unvorstellbar wehgetan haben schon. Und sie beginnt zu würgen und sich zu erbrechen und versucht es erbrechen. Aber das klappt nicht so richtig. Ja, man merkt so richtig, und das hat dann später auch der Gerichtsmediziner so festgehalten, dass sie innerlich aufgelöst wird von dem Mittel. Also es ist wohl...
Aber was für Schweine, ne? Das kann man ja nicht anders sagen, was, also das ist doch wirklich so dieses von innen aufgefressen werden, was ganz, ganz ekelhaft ist.
Ja.
Und wie du schon gesagt hast, das ist halt wirklich so hochaggressives Reinigungsmittel, das ja dafür da ist, eben organisches Material aufzulösen, das irgendwo stecken geblieben ist im Abflussrohr oder sowas, ne?
Ja, genau.
Oh nein, ist das schlimm.
Ja, die beiden sind selber überrascht. Die hatten sich das ein bisschen weniger brutal vorgestellt. Die hatten kurz zuvor einen Clint Eastwood-Film gesehen, Magnum Force Dirty Harry, das ist glaube ich der zweite oder dritte Teil der Reihe und da tötet ein Killer ein Opfer genau so, es flößt ihm dieses Drano ein.
Also interessant, Fabian, ganz kurz, da muss ich kurz Halt machen, das ist der Beweis für meine These von vorhin.
Ja,
sie haben die Bilder in Medien gesehen und machen es nach, krass.
Aber im Film stirbt die Person natürlich sehr, sehr schnell und auch nicht so brutal wie hier, also wir kennen das im Film. Da gibt es einen Messerstich und die Person ist dann quasi auch direkt tot und so. Ne? Also es ist alles nicht so, das hat nicht diese Auswirkungen wie im realen Leben. Und das spricht natürlich auch wieder Bände über den Intellekt- und Geisteszustand dieser zwei Leute, dass die denken, dass das so ein Film auf das Leben übertragbar ist. Ne? Also das muss dann im realen Leben auch genauso gehen wie im Film. Die anderen vier sind jetzt natürlich schockstarr, die kriegen natürlich mit, was da gerade passiert und dass das offensichtlich kein Wodka-Cocktail ist, der da verabreicht wurde.
Ja,
ne?
Und vor allem Courtney. Also ja. Der Sohn erlebt das ja alles mit. Wie schlimm ist das
denn? Der ist 16. Ne? Also, das ist unglaublich. Ja. Und die anderen wissen jetzt natürlich auch, ne, also was auch immer da drin ist, die wissen nicht, was drin ist, aber die wissen, die haben die Wahl zwischen Pest und Cholera, die haben die Wahl, erschossen zu werden oder unfassbare Qualen zu erleiden durch dieses Mittel. Ne? Also es ist ja auch keine leichte Wahl, vor die man da gestellt wird. Ne?
Aber verstirbt sie denn dann, also an diesen innerlichen Verbrennungen oder was das ist? Oder geben sie ihr den Gnadenschuss?
Sie wird sterben, aber das wird sich lange ziehen. Also sie ist jetzt noch nicht sofort tot. Sie ist da quasi, man muss sich das wirklich so vorstellen, dass sie da gefesselt sich innerlich auflösend quasi über den Boden rollt, schlimme Geräusche macht, versucht sich zu erbrechen und wirklich auch, das ein unglaublich qualvollen Todeskampf da hinlegt, während die Täter aber auch, während sie das sehen, keine Silbe daran denken, jetzt vielleicht gut sein zu lassen, ja, vielleicht sind wir zu weit gegangen, könnt ihr jetzt in so einem Moment ja auch denken, ne, so, ey, es ist hier völlig eskaliert, das, so wollten wir das nicht, wir müssen jetzt aufhören. Hier ist jetzt das Ende, ne? Und natürlich die Opfer, die Geiseln, für die ist es natürlich jetzt auch einfach, wie soll ich sagen, ersichtlich, was ihnen blüht, ne? Also, und wie ausweglos ihre Situation ist. Sie sind gefesselt, ne? Sie können da nicht viel dran ändern an dieser Situation. Also, sollte sowas wie so ein Kampfeswillen in ihnen stecken, so, sie sind gar nicht in der Lage, um ihr Leben zu kämpfen, weil sie halt einfach ausgeliefert sind.
Ach, schrecklich.
Die beiden versuchen jetzt, alle Gefangenen in so eine sitzende Position zu bringen, damit sie ihnen besser das Mittel einflößen können und geben das jetzt quasi allen, zwingen das jetzt allen so ein bisschen rein, auch wie gesagt unter Waffengewalt. Bei den jungen Leuten klappt das ganz gut und auch die haben halt Schmerzen, direkt auch Verätzungen und Verbrennungen im Mundbereich, weil das Zeug einfach so aggressiv ist. Und als letzter ist Orin Walker dran und der nimmt einfach einen großen Schluck in den Mund, orientiert sich an den Reaktionen der anderen Gefangenen, schauspielert einfach krass, hat aber natürlich auch selber krasse Schmerzen, sein Mund, sein Zahnfleisch, seine Zunge fangen an, sich aufzulösen und er täuscht so einen Todeskampf vor und zuckt dann auf den Boden und lässt es dann quasi so unbemerkt aus seinem Mund auf den Boden laufen, dieses Draenor. Also er schluckt es nicht runter, er hat das die ganze Zeit im Mund behalten und er, sein Mittel der Wahl ist jetzt einfach, ich stelle mich tot. So,
das heißt aber, das ist heftig, er hat aber auch aktiv und live mitbekommen, wie sein Sohn das trinken musste.
Genau, sein Sohn und auch die anderen drei, die kriegen das reingezwungen, die trinken aber auch nur so, ja, nicht so große Schlucke, das klappt nicht so richtig, die haben natürlich Angst, die verkrampfen sich und die kriegen immer so kleine Schlucke ab, es ist bei weitem nicht so schlimm wie bei Frau Naisbitt, ne? Also bei weitem nicht. Also er lässt es jetzt quasi aus seinem Mund rauslaufen und simuliert den Todeskampf auf dem Boden. Wie gesagt, sein innerstes Vermummt, das hat angefangen sich aufzulösen. Er spürt auch, wie er da liegt, dass von außen seine Wange und seine Schulter angeätzt werden von der Flüssigkeit. Die ist ja quasi aus seinem Mund rausgelaufen, ist jetzt so ein Fleck auf dem Boden. Boah. Und da wo er in Kontakt kommt, löst sich seine Haut auf. Also ist super aggressives Zeug, ne?
Was für ein fieses Zeug, ja.
Ja, es ist unfassbar. Und die beiden, die merken jetzt so, ey, es klappt hier nicht so richtig, wie wir das wollen. Die anderen, die jüngeren Leute, die husten, die erbrechen sich, die schreien, die winseln. Das Draenor läuft denen aus dem Mund raus und die versuchen jetzt, denen das in den Mund reinzuzwingen und denen dann die Münder mit Panzertape zuzukleben, damit es drin bleibt. Aber das geht nicht, weil die Verätzungen schon blutige Blasen und Wunden um den Mund herum erzeugt haben und da bleibt das Tape nicht drauf kleben. Also aber müssen sie...
Was ist das denn für ein Zeug? Das ist auch unglaublich, dass das so verkauft wurde. Also ich meine, weißt du, das hört sich an wie Salzsäure oder so. Wenn du es einpackst, dann verätzen deine Finger so ungefähr. Ich meine, wir kennen diesen Rohrreiniger alle. Wir haben den auch so ganz normal, gibt es den in der Drogerie zu kaufen. Aber es ist, passiert ja nicht sowas mit der Haut, wenn du die mal kurz berührst oder so.
Ja gut, damals, da hat man ja noch nicht so auf so Regulationen, da gab es sowas noch nicht, da waren Sachen noch einfach ein bisschen aggressiver, da konntest du, was weiß ich, was für Unkrautgift kaufen oder für weiß ich nicht, Giftfallen für irgendwelche Schädlinge draußen oder so, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, ob dieses Mittel irgendwann aus dem Verkehr gezogen wurde, ob das einfach ein bisschen runterreguliert wurde von der Wirksamkeit, ob es irgendwas in der Art heute noch gibt, aber das muss wirklich richtig crazy gewesen sein.
Schlimm.
Also Ende vom Lied ist, die können denen die Münder nicht zukleben, weil alles um den Mund herum schon blutig und blasig ist. Ne?
Das
und
einfach nicht mehr
das
klebt.
Das Tape einfach nicht kleben bleibt. Ja. Und jetzt ist denen klar, scheiße, das geht so nicht. Wir müssen das eventuell irgendwie anders machen. Die haben ja noch Waffen so. Also wir haben ja noch die Schusswaffen. Jetzt fangen sie an, die Taschen der Opfer erstmal zu durchsuchen und klauen denen ihre Geldbeutel. Also hat man bisher auch noch nicht gemacht, um 10 Uhr abends, also da kannst du auch schon ablesen, wie lange es ungefähr dauert, ne? Dieses ganze Martyrium. Da sagen die dann ihrem Pfarrer quasi, dass der sich vom Acker machen soll mit den gestohlenen Sachen und die wollen jetzt aufräumen quasi. Also die beiden wollen jetzt da die Geiseln endgültig loswerden, aber der Fahrer soll jetzt schon mal wegfahren mit dem geklauten Zeug.
Aber das heißt, dass der Fahrer die ganze Zeit auch mit dabei ist oder ist der zwischenzeitlich wieder ins Auto?
Der ist draußen. Der ist also draußen. Der
hat das also gar nicht mitbekommen.
Der hat das bestimmt mitbekommen, der weiß bestimmt, was da passiert, aber der hat sich da auf jeden Fall rausgehalten.
Aber guck mal, wie menschenverachtend kann man eigentlich sein, Menschen zu bestehlen, die gerade im Todeskampf sind, die gerade innerlich zerfressen werden von irgendeiner fiesen Substanz.
Ja. Ja. Carol Naisbitt, die sich immer noch im Todeskampf auf dem Boden windet, wird jetzt endlich durch eine Kugel in den Hinterkopf von ihren Qualen erlöst. Also die ist dann jetzt endlich, hat sie es hinter sich. Wie hätte das aber auch, also die wäre ohnehin gestorben, es hätte halt einfach nur ungleich länger gedauert, ne? Und so hat man sie dann zumindest vor weiteren Qualen bewahrt. Aber wahrscheinlich nicht aus Menschlichkeit, wahrscheinlich einfach nur, weil man das nicht mehr länger mit ansehen wollte, ne? Also so aus so einer, wie soll ich sagen, egoistischen Selbstschutzperspektive, sodass ich mag das nicht mehr sehen, was da passiert. So die Folgen meines Handelns, ne, das schlägt mir langsam auf den Magen, da müssen wir jetzt mal Schluss machen. Damit ist jetzt dann quasi das erste der fünf Opfer, der fünf Geiseln eben tot. Derselbe Täter, der die Frau erschossen hat, wendet sich jetzt zu Courtney Naisbitt, zu ihrem Sohn, und schießt auch ihm in den Hinterkopf. Der fällt quasi dann direkt neben Orrin Walker auf den Boden. Der spielt immer noch tot.
Auch Respekt übrigens dafür, der wird ja Schmerzen ohne Ende haben, gehabt haben in dem Moment. Und dann eben so ruhig zu bewahren und nicht mal zu zucken oder zu schlucken oder so ganz normalen menschlichen Bedürfnissen nachzukommen, boah, es erfordert sehr, sehr viel Selbstdisziplin.
Der Täter will auch Orrin Walker in den Kopf schießen, schießt auch auf ihn, aber es ist nur ein Streifschuss. Also der kriegt jetzt auch noch einen Streifschuss ab, der Typ, ne?
Und bleibt einfach so da liegen.
Bleibt einfach liegen, spielt weiter tot. Also ist einfach crazy, wozu der Wille halt imstande ist. Wenn du leben möchtest und dir quasi sagst, so, ich muss das jetzt tun, ich glaube, du bist zu Dingen in der Lage, die du dir gar nicht vorstellen kannst.
Ja, das ist filmreif, ne? Der ist Clint Eastwood eigentlich. Also, wenn du dir das so vorstellst, das ist ja wirklich gar nicht vorstellbar eigentlich. Das geht
Ja.
eigentlich nicht.
Es geht dann weiter bei Stanley, Orrins Sohn. Auch er bekommt einen Schuss in den Kopf, aber der überlebt das erstmal. Auch er versucht, sich totzustellen. Der orientiert sich dann seinem Vater, überlebt diesen Kopfschuss erstmal. Auch
Also,
krass.
erstmal heißt das, dass er später versterben wird.
Ja.
Und bei ihm ist es kein Streifschuss oder wie ist es
Nee.
da? Okay.
Also er hat wirklich einfach richtig eine Kugel im Kopf und überlebt damit erstmal und stellt sich aber auch tot. Jetzt merken die beiden, dass Orin irgendwie noch atmet. Also der kann dann scheinbar beim Totstellen so seine Atmung natürlich trotzdem nicht komplett einstellen. Und sie schießen nochmal auf ihn. Er wird wieder im Hinterkopf getroffen, allerdings wieder ein Streifschuss. Das checken die aber nicht, weil dieser Keller relativ schummrig beleuchtet ist. Ne?
Ach so, okay.
Und er überlebt also weiterhin und weiterhin ist seine größte Mission, ich muss mich totstellen, ich muss mich totstellen, ich
Das
muss mich totstellen.
gibt's doch
Also
nicht.
auch natürlich vor dem Hintergrund, du merkst, wie da alle um dich rum getötet werden. Du weißt vielleicht, oder du kannst zumindest ahnen, mein Sohn ist auch tot oder schwer verletzt. Ne? Das muss unheimlich schwer sein.
Ja, und die setzen noch mal an. Er merkt ja auch, dass sie wieder auf ihn schießen. In dem Moment wird er natürlich denken, dass sie ihn in dem Moment dann auch töten werden. Und dass es danach vorbei ist. Und es geht dann aber einfach weiter. Höllenminuten müssen das gewesen sein.
Ja, das denke ich auch. Ja. Einer der beiden wendet sich jetzt Michelle Ainsley zu, der 19-Jährigen, die in dem Laden gearbeitet hat, und schleppt sie in so einen Nebenraum,
Ich habe schon damit gerechnet. Ja.
wo Reparaturen durchgeführt werden. Orrin Walker liegt zwar mit dem Kopf in Richtung der Tür dieses Nebenraums und versucht zu sehen, was da passiert, aber er kann es nicht erkennen, weil auch die Tür so angelehnt ist. Er kriegt das nicht so richtig mit. Auch einfach, es gibt ja auch so eine Funktion des Körpers, wenn du Schmerzen hast, ne? Wenn der Körper einfach merkt, so, es gibt tausend Baustellen, die ich jetzt heilen muss, so Schmerz überfordert das Nervensystem, es gibt tausend akute, schmerzverursachende Traumata, dann fällst du in Ohnmacht. Allein, dass der Typ nicht in Ohnmacht gefallen ist, ist auch schon absolut crazy, ne? Da wird wahrscheinlich einfach so viel Adrenalin auch in dem gewesen sein, dass der einfach wach geblieben ist, ne? Was in diesem Nebenraum passiert, ist leider relativ klar, so uns als Leuten, die schon den einen oder anderen True Crime Fall besprochen haben. Und so kommt der Täter später mit der jungen Frau wieder aus diesem Reparaturraum hinaus. Sie ist nicht mehr gefesselt, sie ist aber komplett nackt und wirkt komplett neben sich stehend und gebrochen. Also da wird wahrscheinlich, also dass da ein sexueller Übergriff stattgefunden hat, ist klar. Und es geht aus den Gerichtsakten dann auch hervor, dass der Täter auch irgendwelche perversen Fantasien da ausgeübt hat. Was genau ist dann natürlich nicht bekannt geworden, aber
Ist
war wohl
jetzt
nichts
vielleicht auch an der
Schönes.
Stelle nicht wichtig. Also das müssen wir jetzt nicht on Detail erfahren. Die nee. Vorstellung ist auch schon schrecklich genug.
Michelle hat allerdings jetzt sowas wie Lebenswillen da entwickelt. Ihr ist da Schlimmes passiert. Sie hat gesehen, wie die anderen Leute umgebracht wurden in dem Keller. Sie ist missbraucht worden. Sie ist nackt. Sie ist gedemütigt, gebrochen. Und sie versucht jetzt aber offensichtlich sowas wie eine persönliche Connection zu dem Täter aufzubauen und rechnet sich einfach aus, wenn ich jetzt irgendwie den Mensch nicht erreiche, vielleicht passiert mir da nichts, was wir auch immer wieder erleben tatsächlich. Ne? Also es ist ja durchaus eine realistische Hoffnung, denn wir wissen aus verschiedenen True-Crime-Fällen, dass das geholfen hat. Und so fragt sie, ob sie nochmal auf Toilette gehen kann. Das darf sie. Der Täter lässt sie aufs Klo gehen. Sie muss aber die Tür so offen lassen, dass er sie überwachen kann. Und sie versucht, irgendwelche Witze zu machen, so ein bisschen zu scherzen, um ihn da quasi so ein bisschen, ja, wie gesagt, menschlich zu erreichen. Und hofft, dadurch die Nacht zu überleben. Aber ja, das gelingt ihr nicht. Als sie dann fertig ist mit ihrem Toilettengang, wird auf sie in den Kopf geschossen und lebt aber auch erstmal noch. Der Täter merkt jetzt, dass er keine Kugeln mehr hat. Das ist jetzt auch schon wieder scheiße, sein Plan jetzt schon wieder durchkreuzt. Erst wollten die Leute nicht dieses Drano so trinken, wie er sich das vorgestellt hat. Dann wollten die einfach nicht sterben. Jetzt hat er keine Kugeln mehr. Also geht er nach oben, wo sein Kumpel mittlerweile irgendwie weitersucht nach irgendwelchem Diebesgut und holt sich dessen Pistole. Zu dem Zeitpunkt geht man davon aus, dass mindestens 4 der Leute noch am Leben sind. Also man überlegt, ob vielleicht sogar Carolyn Nesbitt, die Mutter von Courtney, da noch gelebt haben könnte. Also die hat diesen Kopfschuss wohl auch eine Zeit lang noch überlebt, weil das Kaliber relativ klein war. Also es ist auch. Und wie gesagt, wir haben jetzt irgendwie 11 Uhr abends, die sind seit 5.30 Uhr im Laden, also die Leute sind jetzt auch schon seit Stunden in deren Gewalt. Es ist jetzt nicht irgendwie so eine Sache, die sich jetzt innerhalb von einer halben Stunde abgespielt hat, sondern es hat sich wirklich über Ewigkeiten gezogen.
Absoluter Horror. Du hast ja eben von Überlebenden gesprochen. Jetzt, wenn ich richtig zusammenrechne, kann es aber eigentlich nur noch Oren sein, der überleben wird.
Ja, es wird 2 Überlebende geben. Allerdings, ja, ich kann es vorwegschicken eigentlich.
Die Täter mit eingerechnet.
Bitte?
Die Täter mit eingerechnet.
Nein. Ja. Also Oren überlebt und auch Courtney Nesbitt überlebt. Allerdings ist der so stark gezeichnet von dieser Nacht. Innere Verletzungen durch das Drano, Trauma, dann seine Mutter sterben sehen und so weiter. Der wird dann auch schmerzmittelabhängig, wahrscheinlich auch wegen der seelischen Schäden. Und der wird das niemals verarbeiten und mit 44 dann schon sterben. Also der hat quasi dann auch nie mehr richtig gelebt. Ne? Also der hat die Nacht zwar überlebt, physisch, aber ja, das Leben muss für ihn eher eine Tortur gewesen sein. Aber Stanley Walker, Michelle Ainslie und Carol Nesbitt, die sterben alle in dieser Nacht in diesem Laden, ja. Beziehungsweise direkt im Anschluss im Krankenhaus.
Wie schlimm. Ist denn der Mann von Carol mal auf die Idee gekommen, loszufahren? Denn er auch er wird ja mal irgendwann gemerkt haben, dass die Frau länger weg ist. Das wäre doch ja, total naheliegend.
Byron, keine Ahnung, was mit ihm ist, ob er da irgendwie mal die Idee hatte. Dazu weiß ich nicht. Tja, wie gesagt, der eine Täter hat sich jetzt die Pistole seines Freundes geholt aus dem Obergeschoss. Er kommt wieder runter und jetzt schießt er nochmal auf Michelle, die jetzt dann wahrscheinlich wirklich verstirbt. Er schießt Stanley nochmal in den Hinterkopf, also Orins Sohn, der auch immer noch den ersten Kopfschuss überlebt hat, der immer noch überlebt, tatsächlich. Und jetzt fällt ihm ein, dass er mal gucken könnte, ob Orin wirklich tot ist. Der spielt immer noch tot und der Täter macht jetzt etwas, ja, aus seiner Sicht sehr Schlaues. Er öffnet dessen Augenlider und leuchtet mit einer Lampe rein und die Reflexe der Pupille kann Orin natürlich nicht kontrollieren. Die zieht sich zusammen in dem Licht und so ist dem Täter natürlich klar, der spielt nur.
Aber jetzt, weißt du, wir warten eigentlich quasi auf diese Explosion von Orin, der in so einem Kraftausbruch dann irgendwie die beiden niedermetzelt. Sorry, dass ich das so sage, aber man ist ja schon wirklich, wirklich erbost, wenn man so hört, was sie machen, gemacht
ja,
haben.
Ja, das ist ekelhaft.
Und ganz ehrlich, als ich vorhin diesen Tarantino-Vergleich gebracht habe und über Slapstick gesprochen habe, ich fühle mich wirklich schäbig deswegen, weil so aus rein filmischer Sicht war das so, ne? Also verstehe mich da bitte nicht falsch, Leute.
Ja, du konntest ja nicht wissen, was noch kommt. Und diesen filmreifen Ausbruch würde man ihm gönnen, würde ich ihm gönnen als, weiß ich nicht, mehr als alles andere, weil das auch einfach so befriedigend wäre, aber der ist natürlich einfach so sehr damit beschäftigt, am Leben zu bleiben. Der Täter weiß jetzt, okay, der spielt nur tot und der lässt sich jetzt was Neues einfallen, der möchte seine Munition wahrscheinlich sparen, man weiß es nicht genau, der denkt sich jetzt, okay, ich erwürge den Typen einfach und der nimmt ein Stromkabel und wickelt das so dreimal um Orins Hals und knotet das irgendwo fest, so also hängt ihn quasi auf, aber Orin ist wieder einfach unfassbar geistesgegenwärtig, als das Kabel um seinen Hals gewickelt wird, spannt er quasi, bläht er seinen Hals auf, spannt seine Muskulatur an.
Ach, damit da ein bisschen Luft ist, ein bisschen Spiel bleibt, okay.
Genau, und als dann der Draht um seinen Hals ist, da lässt er danach, sodass er einfach noch ein ganz wenig Luft bekommt. Also es reicht gerade so aus, dass er am Leben bleibt, ja, aber das hält ihn halt am Leben. Er kann einfach noch so einen zarten Lufthauch ziehen, so, also auch da wieder geistesgegenwärtig ohne Ende, ne?
Was für ein Überlebenskampf, wow.
Ja. Und er ist jetzt da quasi, auf ihn ist geschossen worden, er hat diese Verätzungen, er wird gerade gewürgt und lebt halt immer noch und bekommt mit, dass die Täter sich halt absprechen, wie es jetzt weitergehen soll. Einmal brechen die auch schon auf und er ist quasi schon erleichtert und denkt, er hat es überlebt, aber die kommen dann wieder zurück in den Keller. Beide, muss auch ein grausamer Moment gewesen sein, also die waren quasi beide schon raus. Es gibt die berechtigte Hoffnung, es ist endlich vorbei. Ne? Mal gucken, wie ich jetzt hier rauskomme. Und dann kommen die beide wieder zurück quasi.
Wohl bemerkt geknebelt, ne? Also Hände verbunden und er hängt da irgendwie halb aufgehängt mit diesem Drahtseil fest. Ja. Er kann sich also selbst gar nicht befreien.
Ja, genau. Und es ist natürlich, das Schicksal ist ihm nicht hold, ist nicht auf seiner Seite. Die beiden merken, dass der immer noch lebt und die hängen ihn jetzt wieder ab, machen diesen Draht von seinem Hals ab. Er wird auf den Boden geworfen und er merkt, dass irgendwas in sein linkes Ohr gesteckt wird. Einer der Täter steckt einen Kugelschreiber in sein Ohr und tritt mit voller Kraft auf diesen Kugelschreiber ein. Der Plan ist offensichtlich, ihm den Kugelschreiber ins Gehirn zu treten. Und so ein Gehörgang ist natürlich nicht dafür da, dass da so ein Kugelschreiber reingeht, ne, dass der bahnt sich da den Weg, dass der durchschlägt das Trommelfell, der richtet großen Schaden auf dem Weg an. Aber wieder hat Orin unglaubliches Glück, er liegt in einem so seltsamen Winkel da und der Stift wird in so einem schrägen Winkel in ihn reingeprügelt. Übrigens so weit, dass der komplett verschwunden ist im Ohr, also komplett weg. Ja. Aber der wird quasi schräg reingetreten, sodass der nicht in sein Gehirn geht, sondern in seinem Hals wieder rauskommt, von innen. Also,
boah, also dieser Fall ist ja an Brutalität kaum zu vergleichen. Das ist ja ganz, ganz heftig, Leute. Also Fabian, Triggerwarnung, wirklich. Das muss, also muss, ja. Geht nicht anders. Tut mir leid, Leute, ich hab's verpennt heute, also wirklich.
Ja, reiche ich nach. Naja, auf jeden Fall, jetzt gehen sie davon aus, dass er tot ist, denn die denken jetzt, okay, der Stift ist komplett weg, der muss ja in seinem Gehirn sein und lassen ihn jetzt da endlich liegen. Aber wie gesagt, der ist halt immer noch bei Bewusstsein, immer noch am Leben. Ne? Die Männer verschwinden jetzt tatsächlich, also die verlassen jetzt tatsächlich den Laden.
Allein, dass er jetzt noch bei Bewusstsein ist, das ist doch wie so eine Live-OP, weißt du?
Nee, es ist noch krasser gleich. Also die Leute verlassen jetzt den Laden.
Triggerwarnung, Leute, es wird noch krasser.
Nein, also nicht, die Gewalt ist jetzt vorbei, aber einfach von dem, was der menschliche Körper leistet. Es ist mittlerweile irgendwie so 23:30 Uhr nachts. Die Täter haben den Laden verlassen und jetzt trifft Orin Walkers Frau mit dem jüngeren Sohn der beiden an dem Hi-Fi-Laden ein. Die haben jetzt mal irgendwie, ja, hatten keinen ruhigen Abend und wollen jetzt einfach mal sehen, wo der Mann und auch der ältere Sohn bleiben. Ne? Mhm. Die verpassen die Täter offensichtlich nur um wenige Minuten, was natürlich auch einfach Riesenglück für die ist, sonst wären die denen auch noch in die Arme gelaufen.
Ja, die hätten sie einfach kalt gemacht, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja.
Ja, die hören Geräusche aus dem Keller oder aus dem Laden, dringen quasi in den Laden ein und als sie dann den Keller betreten, steht Orin da schon wieder. Also der hat es dann noch geschafft, bei allem sich aufzurappeln, steht auf seinen eigenen Füßen quasi und kommt seiner Frau und seinem Sohn entgegen, dass die nicht in den Keller gehen und das sehen, was da passiert ist. Also der ist immer noch so, ja.
Mit einem Stift im Ohr, zweimal angeschossen am Kopf, erwürgt oder sehr stark gewürgt. Dann hat er dieses Zeug im Mund gehabt, alles verätzt, unglaublich.
Seine Frau ruft jetzt die Polizei. Als die eine Viertelstunde später an dem Parkplatz ankommt, findet sie halt Orin, seine Frau und den jüngsten Sohn auf dem Parkplatz am Auto, Orin immer noch quasi auf seinen Beinen bei Bewusstsein, will direkt der Polizei Informationen geben und sagen, was passiert ist. Also der muss richtig gebremst werden. Und die sagen dem jetzt, Alter, du machst jetzt erstmal gar nichts, du gehst jetzt erstmal ins Krankenhaus, so, du musst jetzt erstmal behandelt werden. Der ist quasi schon direkt auf Fallklären und Rache aus, ne?
Aber jetzt mal ehrlich, was ist das? Was weiß man über Orin? Ist das ein Veteran oder so? War der im Vietnamkrieg in Kriegsgefangenschaft oder also was ist denn das für ein harter Hund?
Es gibt keine Informationen. Er hat sich auch aus der Öffentlichkeit komplett rausgehalten. Also es gab immer wieder Interviewanfragen, es gab so dokumentarische Aufarbeitungen davon. Er ist super oft angefragt worden für Talkshows, für Dokus. Er hat immer abgelehnt. Die einzigen öffentlichen Auftritte von ihm waren später beim Prozess. Also der hat sich nie zu irgendwas geäußert. Ja, hat einfach sein Leben versucht, danach weiterzuleben. Ne?
Aber das heißt, man hat die beiden noch gefunden, ja?
Ja, sehr schnell sogar. Mhm. Also wie gesagt, die Polizei findet ein absolutes Bild des Grauens. Ogden, Utah ist jetzt nicht unbedingt New York City, ne? Das ist eine Stadt, wo nicht viel passiert. Utah, der Mormonenstaat, ja generell auch einer der Staaten, wo die Verbrechensrate nicht ganz so hoch ist wie in anderen Staaten. Die werden sowas noch nie gesehen haben. Die sind alle geschockt gewesen und wie gesagt, finden da Orin und seine Frau und seinen Sohn vor, bringen den ins Krankenhaus, bringen die anderen ins Krankenhaus. Stanley und Michelle sterben auf dem Weg ins Krankenhaus, beziehungsweise im Krankenhaus, da ist nichts mehr zu machen. Courtney, wie gesagt, der überlebt, zumindest auf dem Papier, ne? Also
ja, ist gebrochen.
Ja. Diverse Polizeiärzte und Sachverständige, die da zur Auswertung gebeten werden, also auch Leute jetzt nicht nur aus Utah, sondern auch so Sachverständige und Polizei Analysten aus ganz Amerika sagen, was sie da gesehen haben, ist das Schlimmste, was sie in ihrer ganzen Karriere gesehen haben, also selbst hartgesottene, an Morde gewöhnte Polizisten sind vollkommen fassungslos, was da in dieser Nacht in diesem Laden passiert ist. Ja, jetzt ist erstmal natürlich die Frage so ein bisschen, wer könnte das gewesen sein? Es gibt nur die Beschreibung, okay, zwei schwarze Männer, einer ein bisschen größer, einer ein bisschen kleiner. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt die allerbeste Täterbeschreibung. Aber Kommissar Zufall spielt hier eine ganz, ganz große Rolle.
Weil, ich schätze mal, die haben irgendwas versucht zu verkaufen.
Die haben Sachen verkauft, auch tatsächlich unbehelligt. Das hat ihnen noch nicht das Genick gebrochen, aber was anderes. Denn ein paar Tage später, da spielen zwei Teenage-Jungs in der Nähe von so einer Air Force-Basis, die da in der Nähe ist. Und die durchsuchen so ein bisschen den Müll, die suchen nach so Schrott, den sie verkaufen können, so schrotthändlermäßig. Ja. Und auf einmal finden die mehrere Geldbeutel, die offensichtlich da so hingeschmissen wurden. Also die sind leer, da sind noch so persönliche Sachen drin, kein Geld mehr, die wurden so hingeschmissen. Die denken sich nichts dabei und hätten die Sachen wahrscheinlich auch liegen lassen. Ja. Aber zufällig kommt gerade ein Militärpolizist vorbei und fragt, was habt ihr da? Und dann zeigen ihm die Geldbeutel und der denkt sich, okay, hier liegen 5, 6 Geldbeutel rum, die leer sind.
Dann kann was nicht stimmen.
Das ist irgendwie seltsam. Ey, neulich gab es diesen Überfall, vielleicht hat das was damit zu tun. So. Und so werden diese Geldbeutel schnell auch als die der Opfer identifiziert. Also die gehörten denen. Und so gibt es auf jeden Fall einen Hinweis auf diese Air Force Basis, dass der Täter möglicherweise einer der Soldaten da ist.
Okay.
Jetzt werden also Hauptleute befragt und auch andere Soldaten und schnell fallen zwei Namen. Das sind irgendwie offensichtlich die Leute, bei denen man sich das irgendwie vorstellen kann, dass die was damit zu tun haben. Und diese Namen fallen immer wieder. Und so guckt die Polizei sich an diese beiden Leute mal etwas genauer an. Beziehungsweise drei. Dale Selby Pierre, William Andrews und Keith Roberts. Gute Kumpels, Stubengenossen, dafür bekannt, dass sie so ein bisschen krumme Dinger machen, sage ich mal. Und auch für aufbrausendes Temperament. Und Dale Selby Pierre, über den später einer der ermittelnden Polizisten sagen wird, das ist der furchteinflößendste Mensch, den ich jemals gesehen habe. Der wurde vor gar nicht allzu langer Zeit auf dieser Army-Base eines Mordes verdächtigt. Den konnte man ihm aber nicht nachweisen.
Ah, okay. Vor gar nicht allzu langer Zeit aus heutiger Sicht?
Nee, also
aus damaliger Sicht.
Sicht, ja. Ah. Der war mit einem Vorgesetzten in Streit geraten und dieser Vorgesetzte wurde dann später in seinem Bett ermordet aufgefunden. Jemand hatte ihn mit so einem Bajonettmesser, also was du quasi auf dein Gewehr stecken kannst, immer wieder ins Gesicht gestochen und zwar so stark, dass der Handschutz, also da, wo dann quasi die Hand endet und die Klinge anfängt, dieser Schutz, dass du nicht in die Klinge rutschst.
Ja, also das vielleicht zur Erklärung, man kann so ein Bajonettmesser auch abnehmen, um es so als Handmesser zu benutzen, ja.
Genau. Und dieses Messer wurde so gewaltsam in sein Gesicht gestoßen, mehrmals, dass dieser Handschutz Frakturen in den Knochen hinterlassen hat. Also dass quasi die gesamte Klinge in den Kopf eingedrungen ist, bis an den Handschutz heran.
Schrecklich.
Man hat dann damals schon Dale Pierre verdächtigt, aber konnte ihm nichts beweisen. Später wird sich rausstellen, der hat tatsächlich, wie gesagt, Streit mit diesem Vorgesetzten gehabt, hat sich dann dessen Schlüssel angeeignet, einen Nachschlüssel machen lassen, ist dann einfach nachts in dessen Raum eingedrungen, als der geschlafen hat, hat ihn im Schlaf massakriert, also richtig ekelhaft auch.
Mhm.
Die beiden sind aber relativ dumm, denn die haben Kameraden schon im Vorfeld erzählt, dass sie irgendwann mal einen Hi-Fi-Laden ausrauben werden und dann auf jeden Fall keine Zeugen übrig bleiben werden. Also die haben im Vorfeld die Tat quasi schon angekündigt. Keiner hat das so richtig ernst genommen. Dann ist es halt passiert, dann wird rumgefragt, ey, wem traut ihr das zu? Und dann relativ schnell landet man dann bei den beiden.
Hm.
Im Zimmer von Pierre findet man noch diese angebrochene Drano-Flasche.
Hm.
Und in der Garage, die die beiden angemietet haben, findet man halt den gestohlenen Hi-Fi-Kram. Da ist dann also klar, also da ist nichts mehr mit.
Das ist eindeutig, ja.
Ja, das ist relativ eindeutig.
Kaum zu glauben, dass sie dieses Drano-Zeug behalten haben, ne? Also fragt man sich auch, wofür.
Unfassbar dumm.
So einfach. Ein Unsinn, ne?
Ja, und so ist natürlich dann die ganze Sache relativ schnell und unspektakulär beendet. Ne? Also die haben jetzt nicht mehr unbedingt den größten Raum, sich rauszureden.
Ja.
Die gesamte Diebesbeute wird auf ungefähr $25,000 geschätzt. Also für das Geld mussten also 5 Leute quasi durch die Hölle gehen.
Kommt, was klar. Ja
auch absolut crazy ist. Ne?
Ja, komplett crazy. So unnötig, ne? Und also und sie waren ja auch irgendwie, also die Täter waren ja irgendwie auch, zumindest standen sie unter in Lohn und Brot so, ne? Die haben also gearbeitet, sie hatten auch alles so. Also sie waren nicht reich, aber sie hatten einen Job. Also sie waren jetzt nicht irgendwie, weißt du, sie mussten es auch nicht tun. Sie wären gerne reich gewesen, aber dann ist es ja auch klar, dass du durch so einen Hi-Fi-Laden auch zu dieser Zeit nicht reich wirst. Also.
Nee, also ich meine, keine Ahnung. Je nachdem, aus was für Verhältnissen du kommst, ist natürlich die Armee eine gute Perspektive. Ne? Also die verdienen, die haben Dach über dem Kopf und die werden verpflegt. Ne? Also
das ist ja schon auch
gut. Ne?
Auf jeden Fall.
Klar muss einem das nicht reichen, aber es ist jetzt nicht so, dass man, wie soll ich sagen, aus purer finanzieller Verzweiflung Verbrechen begehen muss. Ne? Das wurde wirklich aus Bereicherungswillen begangen und das wurde auch aus Spaß dran begangen. Die hatten halt Bock drauf. Die wollten auch das, was sie da in diesem Dirty Harry-Film gesehen haben, wo diese Prostituierte eben Drano trinken musste, das wollten sie gerne einfach umsetzen.
Mhm.
Und das ist ihnen dann als lautloses und elegantes Mittel eingefallen, eben mögliche Zeugen loszuwerden. Ne?
Schrecklich. Wirklich, wirklich schrecklich.
Ja, wie gesagt, einer der schlimmsten Fälle, denke ich, über die wir bisher so gesprochen haben, habe ich deswegen auch immer wieder so vor mir hergeschoben, weil ich weiß, du bist nicht so der Gemetzelfreund und es gibt hier leider auch nicht viel zu spekulieren, aber heute ist einfach die Zeit gewesen.
Sagst du, Kim. Danke. Ja, also man kann die Qual halt total nachvollziehen, ne? Also es ist halt einfach so. Weiß ich nicht, so spürbar nahe das Ganze, obwohl es schon so lange zurückliegt und ganz woanders war und so. Also diese ganzen Beschreibungen, wie die irgendwie ausgerastet sind, die beiden. Und auch, dass das halt wirklich so eine Tortur, so ein Martyrium auch wurde, ne? Dass es halt einfach nicht enden wollte und auch gerade eben für Oren nicht enden wollte, das ist schon heftig.
Ja. Ja, alle drei, also die und auch ihr Fahrer, werden dann wegen Mordes angeklagt. Die beiden Haupttäter, Selby und Andrews, werden dann auch in allen Punkten schuldig gesprochen. Und der dritte Mann, der Fahrer Roberts hieß der, der bekommt eine Haftstrafe, wird dann aber 1987 auf Bewährung entlassen. Also der hat dann eine Zeit lang gesessen, aber darf nochmal raus. Die anderen beiden, die kriegen die Todesstrafe, also die Haupttäter.
Hm. War jetzt zu erwarten. Und, ne?
Ja, die wird dann auch, also ich habe jetzt gerade den Typen, habe ich ihn einmal Pierre, einmal Selby genannt, das ist ein Doppelname, also Dale Selby Pierre, deswegen ja. Ist das der gleiche Typ.
Ja.
Ja. Und die werden dann tatsächlich, ja, die werden dann auch hingerichtet, natürlich.
Hm. Oh Mann, schrecklich.
Also, ja, wie gesagt, erwähnenswert, der Courtney Naisbitt stirbt dann 2002 mit 44 Jahren an einer nicht näher definierten Krankheit, aber hat halt immer, quasi immer unter den Folgen des Ganzen gelitten. Ne? Das ist also quasi nicht wegzudiskutieren, dass der einfach an den Folgen des ganzen Dinges gestorben ist. Ne?
Ja.
Über die Täter selber ist nicht so viel bekannt. Dale Selby Pierre ist als Kind aus Tobago eingewandert in die Vereinigten Staaten. Sein Kumpel Andrews kam aus Louisiana, also aus dem Süden Amerikas, hatte da sicherlich auch ein hartes Leben. Da war so der Rassismus und die Rassentrennung, Ku Klux Klan, alles so in den 50er Jahren noch in vollem Gange. Der wird wahrscheinlich kein schönes Leben gehabt haben. Und auch Dale Selby Pierre, was man weiß, kein schönes Leben. Also die Eltern, wie gesagt, Einwanderer aus so einem armen Karibikland. Und die sind dann in Amerika auch nicht so richtig klargekommen. Die Eltern auch drogensüchtig, der auch als Kind schon dann früh dementsprechend mit Drogen, mit Suchtkriminalität in Verbindung gekommen. Da haben wir halt wieder dieses Ding, wie viel einfach auch so Prägung ausmacht, ne? Hintergrund, Zugang zu irgendwelchen Ressourcen, wie das dein Leben prägt, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Und es wie gesagt, das ist
so, wenn wir sowas Schablone, die wir ganz häufig auch irgendwie überall drauflegen könnten, quasi, um so eine ähnliche Entwicklung zu sehen.
Ja, und wenn wir sowas sagen oder feststellen, dann ist das natürlich keine Relativierung, das ist einfach nur ein Erklärungsversuch.
Nee, das heißt nicht, dass das die logische Konsequenz ist, ne? Aber es zumindest ist es halt übertragbar auf viele Fälle und auf viele Täter, die wir bisher kennengelernt haben, leider.
Also leider, ja.
Eine verkorkste Kindheit hat bei vielen definitiv dazu geführt, dass sie zu schlimmen Tätern wurden.
In diesem Fall definitiv, ja. Ja, sicherlich, wie gesagt, einer der krassesten Fälle, über die wir bisher gesprochen haben, und so ein Fall, der auf jeden Fall im Kopf und in Erinnerung bleibt.
Ja.
Ja.
Ich bin fix und fertig jetzt. Hast du geschafft.
Ja, das ist auch ein wilder Ritt. Ich bin auch klatschnass geschwitzt. Ich kann jetzt auch direkt unter die Dusche springen eigentlich.
Glaube ich, ja.
Ja, lasst uns gerne eure Meinung wissen. Gerne auch, wie gesagt, zu den Themen, die wir immer wieder ansprechen. Ihr könnt ja gerne auch so ein bisschen mit uns diskutieren, oder wenn ihr vielleicht auch eine gegenteilige Meinung habt, haut das alles mal in die Kommentare. Also was so frühkindliche Prägung angeht, Chancengleichheit und eben auch Chancenungleichheit, die dann vielleicht auch schon so Wege vorzeichnet im Kindesalter. Wenn ich sage Zugang zu Ressourcen, dann meine ich auch so Sachen wie Bildung, ne? Also ich meine jetzt nicht nur, dass Menschen, die in Armut leben, automatisch vielleicht empfänglicher sind für bestimmte Wege, sondern einfach eine Ressourcenarmut, auch Bildung und so weiter, dann natürlich auch einfach eine Perspektivlosigkeit mit sich bringen kann, voll, die dann auf so einen Weg führt. Ne?
Ja, Bildung setzt ja vor allem auf Hoffnung. Ne? Also der Punkt ist ja mit, wenn du Bildung als Kapital betrachtest, dass du natürlich auch die Hoffnung hast, damit irgendwie weiterzukommen im Leben. Ne?
Ja klar, so,
und
natürlich.
Wenn das nicht eintritt, kann das natürlich auch wiederum dazu führen, dass Leute resignieren und keine Ahnung. Also an der Stelle kann natürlich auch eine Bildung eine Rolle gespielt haben, aber weiß ich nicht. Also ist möglich.
Ja, und in so einem Fall natürlich auch da eine ganz klare Sache, Kinder, die auch eine gewisse Vernachlässigung erlebt haben, was man bei beiden Tätern auf jeden Fall auch bejahen kann. Ne?
Ja,
da
ja.
Ist dann auch die Frage, inwieweit können Kinder, die einfach dieses Urvertrauen nicht ausbilden konnten, die keine emotionale Sicherheit erfahren haben als Kinder, inwieweit können die emotionale Stabilität erlangen im Alter, inwieweit können die auch überhaupt Empathie für andere entwickeln. Ja. Wenn solche Taten wie die, über die wir heute gesprochen haben, die sind nur möglich, wenn man sehr, sehr empathielos diese Opfer betrachtet. Ne? Wenn man die einfach nicht als Menschen sieht oder nicht als fühlende Wesen, sowas macht man nicht mit einem Menschen, den man als Menschen ansieht.
Richtig. Was mich aber hier wirklich auch interessieren würde, ist, wir haben jetzt über die Kindheit gesprochen, wenn wir über die Biografien reden von den beiden Tätern oder von den drei Tätern. Vielmehr geht es ja eigentlich um die zwei, die hier im Fokus sind. Da frage ich mich doch auch auf jeden Fall, ob das vielleicht Veteranen sind, ob die vielleicht irgendwie Kriegstraumata haben oder irgendwie schlimme Dinge erleben mussten, irgendwie quasi auf dem Feld irgendwas Schlimmes machen mussten, sodass sie da an der Stelle vielleicht auch, dass es ihnen leichter fällt, solche Taten zu begehen.
Nee, also sie waren bei der Armee, die hätten auch durchaus von der Zeit her in Kriegseinsätze kommen können. Die hatten aber
Ja.
das Glück, dass die Air Force Techniker waren. Das heißt, die waren im Inland einfach mit technischen Aufgaben beschäftigt. Also quasi sowas wie Kfz-Mechaniker oder Mechatroniker, die haben halt im Inland an Air Force Basen dazu beigetragen, Flugzeuge in Schuss zu halten.
Ach so.
Also keine kämpfende Truppe, keine Fronterfahrung, keine Traumata daher, die dann eventuell natürlich auch klar dazu führen kann. Ne? Das ist ja auch ein Thema, das sich wie ein roter Faden auch durch die amerikanische Geschichte zieht. Leute, die gerade nach Vietnam mit Fronttraumata zurückgekommen sind oder auch mit Kriegsgefangenen-Traumata und dann einfach auch nicht mehr den Weg in die Gesellschaft zurückgefunden haben, weil das natürlich auch einfach wegdiskutiert wurde, diese Erlebnisse, weil Vietnam einfach ein Wunderpunkt für die Amerikaner war, weil man sich da blamiert hat aus deren Sicht militärisch gegen einen total unterlegenen Gegner. Man hat ja auch das Ganze niemals als Krieg bezeichnet, sondern immer nur als militärischen Konflikt. Also man hat das immer klein geredet und hat sich da im Prinzip eine blutige Nase geholt, und wollte das dann deswegen nie richtig aufarbeiten. Und hat die Leute einfach sehr, sehr hängen lassen. Ne? Das wieder, auch da muss ich sagen, hatten wir schon mal die erste mediale Aufarbeitung dieses Ganzen war tatsächlich Rambo 1. Ne? Also,
Ja.
der ja wirklich auch nicht als Actionfilm geplant war, wieder in die Fortsetzung, sondern wirklich als Drama und einfach zeigen wollte oder sollte, wie so ein Mensch einfach aus dem Vietnamkrieg zurückkommt, nicht mehr so richtig passt, aber auch von der Gesellschaft nicht mit offenen Armen aufgenommen wird und dann eben in das Muster zurückverfällt, was er gelernt hat, ne?
Genau. Ja. Ja, also sehr interessant die Geschichte hinter diesem Film und definitiv finde ich auch eine wichtige Perspektive, die man einnehmen sollte, um diesem Film vielleicht eine Chance zu geben. Dass es weitaus mehr als irgendwie so ein muskulöser Actionfilm ist, so irgendwie mit Geballer und so, sondern dass da wirklich eine Geschichte hinter steckt, die durchaus auch der Wahrheit entspricht und das vielleicht ein bisschen zugespitzt darstellt, aber vielleicht auch nicht. Denn es gibt, da wirst du dich besser auskennen als ich, wahrscheinlich sehr viele Geschichten von Menschen, die irgendwie eskaliert sind, weil sie mit irgendwelchen Traumata zurückgekehrt sind.
Ja, wahrscheinlich sind die meisten eher unspektakulär tatsächlich, weil gerade auch diese Vietnam-Veteranen ganz, ganz oft auch dann in den Kriegsjahren auch mit Drogen in Berührung gekommen sind. Und das sind dann oft Leute, die dann zurück in Amerika irgendwie in dieser drogenobdachlosen Halbwelt dann gelandet sind. Und da gibt es dann natürlich auch ihre, keine Ahnung, Gewaltgeschichten und Sachen, die sich da abspielen, aber die natürlich in der Regel nicht so an die Oberfläche kommen, ne? Weil das auch wieder das ist so ein Parallelmilieu, wo man ja auch nicht so gerne hinschaut, ne? Also, ich habe auch neulich in der Siegener Zeitung irgendwie letztes Jahr gelesen, da gab es auch eine Messerstecherei irgendwie in einem Siegener Stadtteil und dann stand dann da auch, dass ein Streit im Trinkermilieu eskaliert ist und zwei Saufkumpane sich dann halt gegenseitig abgestochen haben. Da guckt ja auch keiner so genau hin. Das ist so eine Sache, da will man nichts mit zu tun haben. Diese Leute sind eher am Rand der Gesellschaft. Da so, was da in deren Parallelwelt passiert, das interessiert ja auch niemanden so richtig. Ne? Und deswegen so Fälle oder irgendwas aus dieser Welt, das kriegt man gar nicht so mit. Das sind so Randnotizen in Zeitungen. Ne?
Ja, ich glaube, solange wie die Taten auch sich nur innerhalb dieser Milieus,
Genau, ja,
ne,
genau.
genau, also ich glaube, sobald halt die normale Bevölkerung in der Anführungsstrichen irgendwie betroffen ist, dann ist es halt vielleicht schon wieder was anderes und dann eher in den Medien der Rede wert, so, ne?
Das wäre höchstwahrscheinlich so, ne? Aber das
Ja.
ist ja, also da muss man ja sagen, also dieses gerade auch das Obdachlosenmilieu, wenn wir da von irgendwelchen Gewalttaten sprechen, die sich innerhalb dieses Milieus abspielen, dann ist es meistens eher so, dass Gewalt gegen Obdachlose verübt wird, ne? Also was wir schon hatten, den spanischen Fall, wo eine obdachlose Frau in Barcelona grausamst
Oh ja,
umgebracht
ganz
wurde.
schlimm.
Sowas hat man auch in Deutschland immer wieder mal, dass Leute dann irgendwie Obdachlose drangsalieren, auch teilweise wirklich ermorden. Das ist immer wieder vorgekommen. Es gab in Frankfurt, ich glaube in den 70er oder 80er Jahren, den sogenannten Hammermörder, der ist rumgelaufen, hat Obdachlose auf Parkbänken mit einem Hammer totgeschlagen. Also Gewalt im obdachlosen Milieu spielt sich meistens gegen die ab und kommt meistens von außerhalb, ne? Also von Leuten, die dieses Milieu verachten, die diese Leute verachten und diese Menschen, obwohl die sowieso schon am Boden der Gesellschaft sind und sowieso schon jeden Tag ein Leben führen, das unser einer nicht als menschenwürdig betrachtet, gibt es noch Menschen, die trotzdem noch auf die trampeln und treten müssen. Und das ist auch eine Sache, die mir niemals in den Kopf gehen wird.
Ja, mir auch nicht. Lass uns das an der Stelle beenden, glaube ich. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Ansonsten steigern wir uns in was hinein. Und das nimmt hier, glaube ich, niemals ein Ende.
Ja, die Gefahr ist gegeben, auf jeden Fall, ja.
Ja, ja. Zum Thema niemals ein Ende finden, Leute. Wir haben uns was überlegt, was YouTube betrifft. Fabian, jetzt hast du so viel geredet. Möchtest du einmal ausholen, um das kurz zu skizzieren?
Nee, jetzt kann ich einmal aussetzen und dich das skizzieren lassen. Einfach mal deiner wunderschönen Stimme lauschen.
Also, wir würden gerne zukünftig perspektivisch quasi ab bald YouTube-Exclusives raushauen. Das bedeutet Folgen, die nur bei YouTube und möglicherweise auf anderen Plattformen zukünftig, da spielen wir mit dem Gedanken, vielleicht Patreon zu bedienen oder zu benutzen, verfügbar sind. Bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr ganz normal unseren Content weiterhin beziehen könnt, so wie bisher, über Spotify, Amazon Music und so weiter und so fort. Und natürlich unsere Radiofolgen genießen könnt und das alles nach wie vor für lau. Allerdings gibt es dann zukünftig eben auch diese Exclusive-Folgen, die für so einen kleinen Betrag hörbar sein werden. Ja, also wirklich ein Betrag, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt nicht hier total auf den Putz hauen und jetzt hier total übertreiben, sondern etwas, was sich irgendwie auch jeder leisten kann und wir, weiß ich nicht, veröffentlichen in einer recht hohen Frequenz seit recht langer Zeit sehr viel gratis und um unsere Produktionskosten zu, zu decken und auch irgendwo ein Stück weit hiervon zu profitieren, etwas davon zu haben, haben wir uns dazu entschieden, eben perspektivisch diesen bezahlten Content zusätzlich anzubieten. Bedeutet für euch, ihr könnt weiterhin unsere Folgen regulär gratis genießen, aber wer darüber hinaus noch Bock hat auf eine Zusatzfolge von Blutrausch, die es sonst so nicht zu hören gibt, der kann das dementsprechend bei YouTube und vielleicht auch zukünftig bei Patreon tun.
Ja, genau. Und wie gesagt, die Gebühr ist die Gebühr. Der finanzielle Gegenwert ist auf jeden Fall sehr, sehr gering. Also da könnt ihr euch noch nicht mal einen Kaffee für kaufen. Da haben wir schon drauf geachtet, dass die Schranke recht niedrig ist. Aber das ist einfach für uns ein bisschen der Aufwand sich rechnet. Ne? Ja.
Und bevor ihr jetzt fragt, das sind keine Videofolgen, ne? Das ist jetzt erstmal nicht geplant. Das sind reine Audiofolgen.
Wobei Videofolgen, also beziehungsweise dieser Einstieg in Videopodcast auch so eine Sache ist, die uns immer irgendwie vorschwebt, die wir gerne eigentlich machen würden, weil wir das Format an sich ganz cool finden. Aber da gibt es noch so ein, zwei Sachen, wo wir uns planungstechnisch noch nicht so ganz einig und sicher sind. Aber das ist so irgendwie was ja in der Zukunft mittelfristig sicherlich vorstellbar ist, dass ihr dann quasi uns bei der Diskussion oder beim Gespräch quasi auch zusehen könnt, wenn ihr das denn möchtet. Ihr könnt das natürlich auch ausschalten, wenn ihr das nicht wollt.
Genau. Ja. Also ganz konkret wird das so aussehen, dass ihr bei YouTube dementsprechend verschiedene Kanalmitgliedschaften in verschiedenen Stufen erwerben könnt, die verschiedene Möglichkeiten beinhalten. Das Ganze fängt relativ klein an, das werdet ihr dort sehen. Ich glaube, direkt schon in der zweiten Stufe gibt es dann diese Gratisfolgen oder diese Zusatzfolgen. Und das geht hoch bis zu persönlichen Geburtstagsgrüßen und Live-Terminen, Livestreams, die sozusagen nur verfügbar sind für Kanalmitglieder. Ja, das ist so letztendlich die Idee dahinter. Guckt dann gerne mal bei uns auf YouTube vorbei. Step 1 ist natürlich, uns auf jeden Fall zu abonnieren und Step 2 eine Kanalmitgliedschaft zu erwerben.
Wo Daniel das jetzt angesprochen hat mit Livestreams, es ist auf jeden Fall eine Sache, die wir noch dieses Jahr umsetzen werden. Das hatten wir schon mal angesprochen. Da ist jetzt auch schon ein paar Mal nachgefragt worden. Wir müssen uns mal hinsetzen bezüglich eines Termins. Wir werden diese Idee, dass wir dieses Jahr live gehen, online, dass ihr uns alle auch mal live sehen könnt, auf jeden Fall umsetzen. Weil wir wissen, viele von euch, die wohnen, weiß ich nicht, in Hintertupfingen und die schaffen es einfach nicht zu unseren Auftritten, ob das jetzt daran liegt, dass es zu weit weg ist, dass ihr Verpflichtungen habt, dass vielleicht auch das Geld knapp ist.
Oder dass wir nicht zu euch kommen.
Ja, oder wir einfach nicht in eure Nähe kommen. Aber dann könnt ihr uns zumindest einmal live sehen. Wir werden noch irgendwie einen Termin finden und dann müssen wir doch entscheiden, auf welcher Plattform das passieren wird. Wahrscheinlich aber YouTube. Und dann habt ihr zumindest da die Möglichkeit, ja, mal einen Live-Abend mit uns, wenn auch nur virtuell, zu erleben. Wenn ihr das in Persona tun wollt, wie gesagt, 7.11. könnt ihr das live in Hamburg. Das ist der letzte Live-Termin dieses Jahr. Es gab noch einen anderen, der ist allerdings leider wird ja nicht zustande kommen, weil es da Umbaumaßnahmen gibt. Gehen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail. Das hat sich alles ein bisschen verzögert und dadurch kann der leider nicht zustande kommen. Dadurch ist dann der nächste Live-Termin im Januar im Bruchwerktheater in Siegen. Ja, perfekt.
So sieht's aus, Leute. Also, ganz viel Werbung jetzt am Ende noch. Ich glaube, dann reicht's jetzt echt. Kommen wir zum Ende, oder?
Kommen wir zum Ende. Schlaft gut. Beziehungsweise schlaf du gut. Wir sind ja hier mitten in der Nacht. Wer weiß, wann die Leute uns hören. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr ja in den letzten Jahren einfach so eine geile Unterstützung wart. Eine so geile True Crime Family. Empfehlt uns gerne weiter. Bewertet uns in der Podcast-App eurer Wahl. Teilt unsere Folgen auch gerne. Ihr könnt, glaube ich, auch die Folgen einfach teilen und an Leute schicken, die True Crime interessiert sind. Macht so ein bisschen offensiv Werbung für uns, dass Leute auf uns aufmerksam werden. Ihr seid unser PR-Team, sage ich immer wieder. Ihr seid die geilsten. Vielen Dank für alles.
Ciao und danke.